Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast. Heute mit einem kleinen Jubiläum. Wir haben nämlich die 60. Folge, liebe Kollegen.
Echt?
Ja.
Donner.
Da staunt man, gell?
Ja, so ja. Schnell gehen die Jahre ins Land.
Genau. Ich begrüße Andreas Raum, der mir gegenüber sitzt.
Guten Tag, Christian Meyer.
Und den Andreas Wenninger in Werther in seinem Büro.
Hallo.
Genau. Heute mit einer ordentlichen Audioverbindung. Wir hatten ja das letzte Mal den Andreas Raum, den Herrn Felsch und den Andreas Wenninger in Werther sitzen. Und ich saß bei mir zu Hause und wir haben dort versucht, eine ziemlich abstruse Audioverbindung aufzubauen, von der wir ausgegangen sind, dass das alles super und toll klappt. Aber wie es halt immer so ist in der Live-Situation, geht dann so einiges daneben. Wir haben es dennoch einigermaßen hinbekommen. Wir bitten es nochmal zu entschuldigen. Es ist schlicht und einfach nicht die gewohnte Qualität gewesen, ist uns auch bewusst. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen geschraubt und heute ist zumindest, sieht es ganz gut aus, würde ich mal sagen, so auf den ersten Blick. Dann muss ich noch sagen, wir müssen leider den Michael Reiserer für heute entschuldigen. Der war für heute eigentlich angekündigt. Wie es halt manchmal so ist in der Geschäftswelt, kommt ein großes Projekt dazwischen oder ein großes Projekt bahnt sich an, sagen wir mal so. Deswegen ist er heute in der ehemaligen Bundeshauptstadt unterwegs, kann man so sagen.
Das kann man schon so sagen. Er hat einen Termin in der ehemaligen Hauptstadt.
Er hat einen Termin in der ehemaligen Hauptstadt, ganz genau. Und der könnte sich zwar prinzipiell irgendwann im Laufe des Vormittags dazuschalten, da haben wir gesagt, das macht jetzt auch irgendwie wenig Sinn, weil das dann irgendwie so die ganze Sendung zerreißt und zwei Teile zerfallen lässt.
Und wir hätten dann wieder das Problem mit dem Technik-Setup und würden wahrscheinlich wieder in dieselbe Audioqualitätsproblem rauschen wie beim letzten Mal.
Genau, das wollen wir natürlich nicht. Insofern haben wir gesagt, müssen wir das einfach verschieben und es wird sich ein anderer Zeitpunkt finden, wo wir es machen können. Genau. Dann hätte ich gesagt, starten wir mal durch. Wir haben ja das letzte Mal schon ein Stück weit angekündigt, dass wir uns ein Stück weit mehr so digitalen Transformationsthemen auch widmen wollen. Da haben wir heute auch wieder einiges dazu angesammelt und aufgeschrieben und notiert. Wir haben aber natürlich auch Nachrichten aus dem Channel. Wir haben auch ein paar Personalien ganz vorne drinstehen, die hat dankenswerterweise der...
Nein, wir haben kaum Personalien da drinstehen.
Ein paar haben wir schon drinstehen.
Nicht wirklich viele.
Naja, dann erzähl doch wenigstens mal die paar, die du aufgeschrieben hast.
Ich glaube, ich habe gar keine aufgeschrieben.
Doch.
Echt?
Markus Ade hast du aufgeschrieben?
Doch, Markus Ade habe ich aufgeschrieben. Du hast völlig recht.
Dann,
Du hast völlig recht. Ich habe außerdem mit der Svante Schulz gesprochen. Das ist die neue Channel-Verantwortliche bei Oracle. Und das sind ja
immerhin. Wer waren das vorher?
Das sind ja immerhin schon mal zwei. Oh, keine Ahnung.
Weiß er nicht.
Ja, das. Nee. Das habe ich nicht hinterfragt.
Oracle hat man so im Channel-Bereich nicht wirklich auf dem Radar, ne?
Nee, nicht so richtig. Also Oracle ist ja immer diese große Datenbanknummer gewesen. Aber da hat sich ja einiges entwickelt Richtung Cloud und da werfen wir auch gleich mal, da werfen wir auch gleich einen Blick drauf. Genau, also jetzt Personalie.
Andreas hat heute früh schon gesagt, wie ich gekommen bin, dass er heute ein bisschen neben der Kappe steht und außerdem wahnsinnig schlecht gelaunt ist.
Ja, ich habe heute
jetzt muss
brachial,
ich
ihn, brachial schlechte
jetzt
Laune.
Jetzt muss ich ein bisschen aus der Reserve locken, damit das nicht so eine total triste
Ja, das wird jetzt eine ganz schlimme.
Genau, währenddessen Andreas Wenninger in Werther und ich mit unseren Kindern kämpfen, also oder gekämpft haben heute Morgen.
Ich fürchte, es ist noch nicht zu Ende.
Ich fürchte auch. Aber das Beste kommt noch, Andreas, glaub's mir. Ich habe das Thema Pubertät auch völlig unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Es ist ziemlich hart.
Also ich muss ja sagen, ich sitze mit meinem Kind ja jeden Tag zusammen am Schreibtisch, weil die bei uns als Grafikerin arbeitet. Wir sitzen uns hier gegenüber.
Ja,
und
das ist ja eine erwachsene Frau.
Das klappt inzwischen doch sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Das heißt, das Schöne an der Pubertät ist, dass sie vorbeigeht. Das Fiese ist allerdings, wo wir so in der Pubertät waren, wir waren ja gar nicht komisch. Da waren die Erwachsenen ja total merkwürdig. Das war ja wirklich eine Sauerei. Und jetzt dreht sich das so um.
Also wir als Eltern versuchen uns da auch ein Stück weit frei davon zu machen und eine gewisse Distanz zu wahren.
Jetzt mutieren
aber manchmal geht dir das so auf den Senkel, dass alles zu spät ist. Also wenn der einfach mit seinem mit seinen jungen Jahren glaubt, schon alles vollständig im Griff zu haben und alles besser zu wissen, dann ja, ist halt immer auch Raum für Konflikte da.
Das ist einfach, das sind einfach vollkommen beschissene, streuende und fehlerhafte Prozesse. Und seit Jahrtausenden macht kein Mensch was da dran. Und der Fortschritt ist auch wirklich so, dass man sagen könnte, aus der heutigen Digitalisierungsperspektive abschaffen. Einfach nur abschaffen.
Ja, also der Kinderarzt hat uns mal erklärt, man muss sich das so vorstellen, dass in der Zeit das Gehirn vollständig umgebaut wird. Und es ist in der Zeit schlicht und einfach laufen da, wie du schon richtig gesagt hast, einige Prozesse völlig aus dem Ruder. Ja, das ist einfach falsch verdrahtet.
Ich meine, wir sind ja noch gar nicht so weit wie ihr mit euren Kids, ne? Und also ich könnte ganz klar heute Morgen sagen, entweder unser Fünfjähriger zieht aus oder ich. Das hat so überhaupt gar keine Perspektive und das ist mir ehrlich gesagt auch furzwurscht, ob sich das in 20 Jahren einrenkt, weil bis dahin habe ich so viel Lebenszeit und Nerven verloren. Das ist irreparabel und das kann er auch nicht mit Rentenzahlungen und mit Pflegezahlungen gut machen. Das ist einfach, es geht nicht.
Das ist wahrscheinlich der tiefere Grund, warum sich die Beiträge ins Exorbitante erhöhen werden über die nächsten Jahre.
Das Schlimme ist nur, dass auch so ein Feedbackgespräch nicht wirklich weiterhilft. Also bei uns geht es nur derzeit mit Entzug des Smartphones oder eingeschränkten Zeiten der WLAN-Nutzung. Das ist das Einzige, was zieht.
Wie alt ist denn Reparationszahlungen.
Wie alt ist denn der eure, Christian?
12. Fast 13.
Ja, das ist ein schwieriges Alter.
Ja, allerdings. So, wir sind abgeschweift.
Früher gab das Fernsehverbot. Gott, waren das schöne Zeit.
Das zieht heute nicht mehr.
Das interessiert keinen Menschen.
Der schaut überhaupt keinen Fernsehen. Also YouTube ist Fernsehen. Vollständig.
Ja, klar.
Vielleicht musst du ihn zum Fernsehen zwingen. Vielleicht ist das eine Strafe.
Ja, ich würde mal Phoenix einschalten und Arte.
Es gab doch früher immer so Schulfernsehen.
Telekolleg.
Telekolleg,
sowas. Hey, genau. Meine Fresse. Man sollte die ganze Evolution digitalisieren, dann wäre das vielleicht, das wäre ein großer Prozess, das wäre ein großes Projekt, aber vielleicht würde es lohnen.
Ja, es muss schon auch noch ein bisschen menscheln.
Ein wenig.
Aber nicht morgens um 6.30 Uhr.
Oh je. Genau, apropos menscheln. Sage ich jetzt mal und steig mal ein in die Personalie. Mhm. Während Afnet und Aslan, beziehungsweise Afnet und TechData, beziehungsweise eine Afnet-Abteilung und TechData dabei sind zu merchen, haben sich ja viele Personalien, die in der Luft schwebten, geklärt. Eine Personalie, Markus Ade, hat jetzt die Tage seinen letzten Tag bei der Afnet. Der war ja bei Afnet auf EMEA-Funktionalität. Ich habe ihn die Woche getroffen.
Wir von TechData kommend.
Von Ingram kommend, aber die Geschichte ist ja durchaus komplex. Ja. Wir haben das die Woche bei einem Teller Nudeln beim Italiener hier um die Ecke mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Markus Ade war ja sehr lang bei TechData, war bei Aslan, die damals noch TechData, die damals noch Workstation 2000, beziehungsweise dann TechData Midrange hießen, hat da tatsächlich den Marc, oh, ich bin schlecht drauf und mein Gedächtnis ist noch schlechter drauf, Marc Müller eingestellt. Ich habe gesagt, ihr habt ja lang zusammengearbeitet, den habe ich damals eingestellt.
Der dann später in die Geschäftsführung gewechselt
ist. Der dann später in die Geschäftsführung gewechselt ist. Der
sich dort nie wohl gefühlt hat.
Nein, das stimmt so nicht.
Ja.
Nein, in der Aslan-Geschäftsführung hat er sich sehr wohl
gefühlt. Da sehr wohl, aber
nicht in der TechData-Geschäftsführung. Und hat einen wirklich guten Job gemacht. Mhm. Und er ist dann ja in die TechData Broadline gewechselt worden. Und das war, glaube ich, keine glückliche Geschichte. Und er ist ja heute auch bei VMware als Channel-Chef schon seit einer Zeit. Mhm. Genau, wir ließen das alles Revue passieren. Der Markus war ja bei weil ich da hatte dann relativ lang. Und zwar auch zuerst bei der Midrange, dann bei der normalen Broadline, ist dann zu Ingram gewechselt und war dann wirklich sehr lang bei Ingram. Ist vor 2 Jahren zu
Abschnitt. In dem Triumvirat.
In dem Triumvirat.
Gerhard Schulz,
heute nicht mehr bei der Ingram.
Richtig.
Markus Ade, ebenfalls nicht mehr bei der Ingram. Ja. Und Robert Beck, soweit ich weiß, auch nicht mehr bei der Ingram seit kurzem. Haben wir doch eine Menge Personalien.
Siehst du?
Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt, Robert Beck ist bei der Ingram inzwischen auch raus. War aber anscheinend im Tagesgeschäft schon länger nicht mehr so richtig aktiv. Genau. Und Markus ist ja damals bei der AFNET angefangen und hat gesagt, naja, also diese Fusion hat ihn wie jeden anderen auch wirklich total überrascht. Und es war dann schon klar, dass er also nicht wieder zurück zur Techdata gehen würde. Genau, er hat letzten Tag und ist dann draußen und schaut sich im Moment um, was er machen will, ist aber total entspannt. Markus Ade ist immer total entspannt. Ich kenne ihn irgendwie, gar nicht anders. Nein,
das stimmt.
Genau. Das heißt, wir wünschen Markus Ade viel Erfolg und schauen, wo er dann wieder aufsteigt und wo er wieder rauskommt.
Keiner geht verloren.
Keiner geht verloren und der Markus geht ganz sicher auch nicht verloren.
Gestartet hattest du aber eigentlich mit Oracle.
Und dann sind wir gestartet etwas. Gestartet
hatte ich eigentlich mit Oracle und dann bist du
musst die Geschichte noch zu Ende erzählen.
Ganzen Personalien durchgekommen und dann ist mir das alles durcheinander gekommen. Das ist ja auch wirklich schwierig, vor allem in meiner Laune. Genau. Was ich eigentlich erzählen wollte. Ich traf unlängst Svante Schulze, das ist die Channel-Chefin bei Oracle, zum Interview. Und zwar hatte das den Hintergrund der Bekanntgabe der Oracle-Geschäftszahlen. Mhm. Das Beachtliche bei den Oracle-Geschäftszahlen ist Folgendes. Erstens, das klassische Datenbankgeschäft, auf das Oracle immer extrem viel Wert legt und das immer einen Riesenteil des Geschäfts ausgemacht hat, ist inzwischen deutlich schnell rückläufig. Mhm. Ich glaube mit 14% oder 15%. Und das ist auch nachhaltig rückläufig. Also das ist jetzt auch kein zeitlich begrenzter Effekt. Oracle baut allerdings auf der anderen Seite das Cloud-Business dramatisch schnell aus. Nach dem, was Oracle selber sagt in den Earnings Calls, ist Oracle im Moment der am schnellsten wachsende Anbieter im Cloud-Geschäft. Das habe ich gehört. Und man wächst angeblich schneller als Amazon, allerdings natürlich auf einem ganz anderen Niveau.
Das
wollte ich ja.
Sicher.
Muss man ein bisschen
einsortieren. Das ist ja definitiv so. Auf einem ganz anderen Niveau. Auf der anderen Seite ist Oracle natürlich dann auch dabei, das Geschäft zu verbreitern. Man macht ja inzwischen auch sehr viel Marketing und Marketing-Automatisierung, Automationstools und solche Geschichten. Mhm. In diesem Zuge sind sie dabei, die Anzahl der Partner, die Cloud-Business machen, deutlich zu erhöhen. Und bieten den Partnern da Unterstützung und Schulung an. Bei der Frau Schulze, die das jetzt, die den Job jetzt macht, die seit 2 Jahren bei Oracle ist und jetzt also seit kürzlich beim als Partnerchefin unterwegs, ist es interessant, einen Blick auf die Vita zu werfen. Sie kommt ursprünglich vom Systemhaus, mhm. ist dann bei IBM Software gewesen. War dann relativ lang bei Cancom und war unter anderem in der Geschäftsleitung bei dem Startup, was die in Köln zugekauft hatten. Glanzkinder heißt das.
Nee, nicht Glanzkinder. Hieß Glanz, irgendwas mit Kinder hieß das.
Wunderkinder? Ja, Wunderkinder oder Glanzkinder?
Wunderkinder meinte ich.
Eins von beiden. Und also das heißt, die kennt das Partnergeschäft, sie kennt auch das Cloud-Business und sie kennt das Software-Business natürlich recht gut. Was sie sagt, sie hat eine Bestandsaufnahme gemacht in der Oracle-Partnerlandschaft und sagt, 65% der Partner machen bereits irgendetwas mit Cloud, also nutzen bereits irgendwas. Insgesamt hat man, Moment, die Zahl habe ich mir hier notiert.
Glanzkinder, du hattest
Glanzkinder, recht. Glanzkinder, oder? Ja. Insgesamt hat man in EMEA, und sie kommunizieren nur EMEA-Zahlen, 750 Partner, die Cloud-spezialisiert sind, mit insgesamt 1700 Spezialisierungen. Ziel ist natürlich, die Partner auf dem Weg in die Cloud zu unterstützen und mitzunehmen. Man bietet Schulungsprogramme an, man bietet diverse Unterstützungsdinge an. Ganz wichtig ist das Thema Skillaufbau. Oracle unterstützt da auch die Partner, die richtigen Experten zu finden und Mitarbeiter zu finden. Ha, Moment, stimmt nicht hier. 1300 Partner hat man insgesamt in Deutschland. 1300?
Das ist viel.
Ja, hat man in Deutschland insgesamt, und in EMEA sind es 750, die im Cloud-Business unterwegs sind. Mhm. Man baut auf für Managed Service Provider ein dediziertes MSP-Programm. Wo es darum geht, enger zu kooperieren, Zertifizierungen aufzubauen, spezielle Konditionen und in die Ausbildung zu investieren. Die interessante Botschaft, die sie für den Channel hat, weil die interessante Frage ist dann ja immer, okay, Oracle macht ja selber und Oracle hat ja selber Cloud-Infrastruktur gebaut und hostet auch selber, und was ist denn da für den Partner eigentlich drin und was ist da der Platz des Partners? Und sie sagt, jeder Umsatzdollar mit Oracle Cloud Business sieht für den Partner 7 bis 10 Dollar Umsatzpotenzial in Beratung und Dienstleistung nach sich. Das heißt, das ist für den Partner durchaus eine interessante Geschichte. Mhm. Genau. Und sie sagt natürlich, was die Oracle-Leute immer sagen, weil ich frage dann auch mal nach Hardware-Geschäft und diesen ganzen Dingen, und ich sage, das funktioniert sehr gut. Und wie Larry Ellison auch schon sagt, die Oracle-Datenbank läuft am besten auf einer Oracle-Maschine. Okay.
Was auch sonst.
Genau. Und die Botschaft von Oracle ist, wir sind im Cloud-Geschäft da, wir haben das fokussiert, wir nehmen die Partner mit, wir schauen, dass keiner auf der Strecke bleibt, wer mitmachen mag, ist eingeladen, das zu tun, wir sind vorbereitet. Mhm. Genau.
Dann schließen wir mal den Nachrichtenteil vorne gleich noch mit einer Frage an dich ab, nämlich
an mich.
Ja, weil du der Einzige von uns dreien warst, der auf der CeBIT war dieses Jahr.
Boah, die CeBIT. Ich wollte nicht über die CeBIT. Ich wollte nie mehr über die CeBIT reden.
Du warst dort. Wie waren deine Eindrücke?
Okay, ich war auf der CeBIT.
Warst du schon irgendwann mal nicht auf der CeBIT? Gab es mal ein Jahr eigentlich?
Ja, das war in den 80ern.
Ja, ja. Klar, logisch.
1870, 71. Nein, ich war eigentlich seit
CRN warst du ja dann
wahrscheinlich. Ich war auch vorher schon. Ich bin seit 91 oder 92, glaube ich, war ich das erste Mal auf der CeBIT, stimmt das? Irgendwie sowas, ich war dann immer. Mhm. 91, 92, sowas, ja, genau. Nee, ich war eigentlich immer. Ich habe sie groß werden sehen und schrumpfen sehen und jetzt sehen wir sie in den Sommer wandern. Ich greife vor. Okay, ich war auf der CeBIT. Es war so ein bisschen schräg. Wir reisen ja traditionell immer am Sonntag an, also am Aufbautag. Mhm. Und gucken so ein bisschen in den Hallen rum. Man trifft dann immer Leute und das ist eigentlich recht schön. Da ist entspannte Atmosphäre und man kann mit den Leuten so ein bisschen quatschen. Das ist alles sehr viel lockerer. Interessante Beobachtung. Die Bahn hat es inzwischen geschafft, was ja Jahrzehnte nicht möglich war, bereits am Aufbautag den Messebahnhof in Laatzen anzufahren. Was ich angesichts der schrumpfenden Besucherzahlen natürlich irgendwie...
Steigen da drei Leute aus.
Mai, jetzt haben sie es gemerkt und jetzt weiß ich nicht, ob man es noch braucht. Nein, ich meine, das ist schon ein großer Fortschritt. Also die Bahn hat eine Hausaufgabe gemacht.
10 Jahre später.
Wenn man dann allerdings auf die Messe kommt, am Aufbautag, dann komme ich vom Messebahnhof und gehe dann halt da rein und dann ist groß Halle 13, Netzwerkhalle, großes Ding, viele große Aussteller. Und dann denke ich, das gibt's doch nicht, Halle 13 ist so dunkel. Mhm. Und tatsächlich war Halle 13 leer. also da war gar nichts drin. Das heißt, man kommt auf die Messe und steht in einer leeren Halle. Das fand ich schon schräg. Halle 12 war dann aber irgendwie über die Maßen vollgestopft. Und in Halle 10 ist ja sind ja diese Startup-Geschichten und so, was so, die sieht so ein bisschen komisch aus, die Halle 10. Die sieht gar nicht so aus wie so eine richtige Messehalle, sondern, und da war dann gleich ein großer Stand von der Bundeswehr. Das ist ja hier so dein Metier, Christian, dein Ex-Arbeitgeber, war vertreten mit 3 Fahrzeugen und mit dieser Cyber-Kriegsführungs-Unit.
Große Job-Initiative,
die genau, sie da machen, das ist die Job-Initiative, wo die halt junge Leute suchen, die nicht mehr, die mit der Tastatur schießen.
Genau.
Die im Internet schießen. Also das war schon irgendwie kurios. Und tatsächlich ist es so, die Messe hat die Hallen 13, 12 und 13, 12 und 11, stimmt, ja, 13, 12 und 11, genau. 13, 12 und 11 konsolidiert, weil die wurden ja immer leerer, also da war schon Handlungsbedarf. Und es gab dann 2,5 verschiedene Pläne. Der eine Plan war, wir machen Halle 11, also diese so ein bisschen merkwürdig mit den Bundeswehrfahrzeugen, die machen wir zu und ziehen alles in Halle 13 und Halle 12. Oder wir machen Halle 13 zu und ziehen alles in Halle 12 und 11. Mhm. Und das hat man dann gemacht. Mhm. Und es gab dann auch noch einen, ich glaube, das war wohl eher ein Wunsch, lasst uns doch das Planet Reseller in die Halle 13 legen. Und da irgendwie schauen, dass man größer wird, weil das ist ja auch nur bedingt irgendwie vergrößerungsfähig, weil die Hallen, in denen das ist, die sind ja relativ klein und außerdem sind sie niedrig und alt und nicht so schön. Mhm. Und man hat aber den Plan, man hat das alles verworfen und hat dann Folgendes getan. Alles in Halle 12, die war sehr vollgestopft. Man hat tatsächlich auch die Garderobe, die in Halle 13 am Eingang gleich war, in Halle 12 gelegt. Das heißt, alle sind mit ihren Koffern durch die leere Halle 13, in der fuhr ein fahrerloser Bus in der Halle 13. Das war so eine Demo, die haben es mit IBM zusammen aufgebaut. Da ging es ja so um Internet of Things und Drohnen und fahrerloses Fahren. Es war so eine Demo, das hat aber keiner so richtig verstanden. Da standen immer nur irgendwie 10 Leute und es sind viele schlecht gelaunte dann durch die Halle 13 gestapft und in der 12 und mit der Garderobe dann an der Seite musste man sich an so ein paar Ständen vorbeidrängeln. Das war halt so
unglücklich,
so mitteloptimal gelöst alles und ausgenutzt. Komme ich am ersten Tag vom Messebahnhof rüber auf die Messe und denke mir, holla, das hatten wir jetzt lange nicht. Schlange, da ist ja dieser Eingangsbereich, in dem die Drehkreuze sind. Schlange aus dem Eingangsbereich mit den Drehkreuzen raus bis hinten zur Straße.
Das Foto habe ich gesehen von dir, da
hast du ein Foto gepostet.
Genau. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das gibt's ja wohl gar nicht.
Habe ich gedacht,
aber das hat ja wahrscheinlich, was hat das für einen Grund?
Also das hatte nicht den Grund, dass der Besucheransturm war, sondern das hatte einen organisatorischen Grund. Man hat eine Taschenkontrolle aus Sicherheitsgründen direkt vor die Drehkreuze gemacht. Und durch die Taschenkontrolle, also die Taschenkontrolle hatte angefangen, die Drehkreuze machen erst um 9 Uhr auf. Die Taschenkontrolle ist natürlich vorher schon angefangen. Man kam da aber nicht hin, als Aussteller kam man ja früher rein, man kam da aber nicht so richtig hin, weil die Schlange schon so lang war. Mhm. Und die Kontrollierten stauten sich dann in so einem ganz kleinen Zwischenraum zwischen der Kontrolle und den Drehkreuzen. Also es war nicht so hundertprozentig durchdacht. Die Kontrolle war auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich wurde dann gefragt, haben Sie, ob ich ein Messer einstecken habe oder sowas? Nachdem ich immer bis unter die Zähne bewaffnet zu mir, habe ich gesagt, nee. Und dann gehen Sie durch. Wie jetzt? Also es war,
das ist absurd.
Das ist irgendwie relativ absurd gewesen.
Also das war nicht so wie am Flughafen, oder?
Es war nicht wie am Flughafen. Es gab auch keine Bodyscanner und also es war irgendwie merkwürdig. Es standen da Leute an Tischen, die Leute waren so ein bisschen unmotiviert und wussten auch gar nicht, was sie richtig machen sollten, gucken dann in die eine oder andere Tasche und durchsucht wurde aber auch keiner so richtig. Aber es hat sich alles unheimlich in die Länge gezogen und man hat wirklich gebraucht, bis man drin war. Die Schlangen waren
ist doch unendlich absurd, sowas zu machen. Also entweder mache ich einen Sicherheitscheck-in, weil ich Angst habe, ja, oder sag, wir wollen das irgendwie verhindern, dann musst du dann musst du es auch vernünftig kontrollieren oder lässt es bleiben. Ich meine, die reingehenden Leute zu fragen, haben sie ein Messer dabei und dann
sind sie Terrorist?
Jawohl. Das ist absurd, sowas.
US-Behörden das in ihren Formularen fragen können, ja, genau. Die sich gedacht, machen wir das am Eingang auch.
Das dann darf schon die passen, deutsche so. Messe das auch fragen. Demnächst muss das wahrscheinlich bei Registrierung angeben. Sonst sind sie Ex-Nazi, haben sie schwere Krankheiten oder sind sie Terroristen.
Allerdings ist man bei den Amis schon Terrorist, wenn man eine Mortadella einführt.
Das ist ganz schlimm.
Ist das so?
Ja. Also Lebensmittel das ist einführen. Ein
biologischer Angriff, wenn es voll
Lebensmittel einführen sind ganz schlimm. Ja. Das ist ganz dramatisch. Also damit sollte man sie nicht erwischen lassen.
Wusste ich gar nicht. Hm.
Genau. So, die CeBIT selbst. Es war am ersten Tag sehr, sehr wenig los. Es war in einigen Hallen war relativ viel los, aber insgesamt war wirklich sehr wenig los. Es war ein bisschen trist. Es hat auch sehr lange gedauert, bis die Leute sich im Gelände verteilt hatten. Diese leere Halle war, sowas macht mich depressiv, das ist nicht schön. Da habe ich jeden Tag aufs Neue. Ich rede jetzt auch wirklich das letzte Mal drüber, ich habe das dann auf der Messe auch irgendwann gelassen. Die CeBIT selber war für uns wirklich grandios gut. Wir haben viele Leute getroffen, wir haben die richtigen Leute getroffen. Die Leute hatten wahrscheinlich bedingt durch die Einlasskontrollen, die verschärften, auch deutlich mehr Zeit zum Sprechen. Das heißt, das ging alles wirklich, wirklich recht gut. Feedback von den Ausstellern war sehr, sehr vermischt. Es gab etliche, die waren total genervt, weil sie gesagt haben, hier ist ja gar nichts los. Wofür zahlen wir eigentlich die viele Kohle? Es gab einige, die gesagt haben, okay, wir haben das top vorbereitet, wir haben viele Termine gemacht, wir haben viel erreicht und das ist auch so. Man sah das an manchen Ständen. Wir waren unterwegs am Huawei-Stand. Und am Huawei-Stand war, also interessant, die hatten sehr viele Partnerstände drauf. Und da waren so auch die Distributoren von denen drauf. Und dann gab es ein, zwei Distributoren, bei denen ging richtig der Punk ab. Bei einem ging es nur zu, mit dem konnte man kaum sprechen, weil die ständig in Gesprächen waren. Und dann gab es andere, bei denen war überhaupt gar nichts los. Und da hast du halt gesehen, okay, die einen haben
vorbereitet
und Hausaufgaben gemacht und die anderen haben das halt so mittel gemacht. Und also was man schon sieht, ist die eigene Vorbereitung der Messe wird nochmal exorbitant viel wichtiger. Im Planet war es okay voll, da war es eigentlich wie immer. Es war ein bisschen, das kam mir ein bisschen leerer vor, aber eigentlich war es wie immer, war ganz okay. Man trifft die Leute und das hat dann schon alles gepasst. Was man zur CeBIT so fazittechnisch sagen muss, zu dieser, das ist in den Details völlig lieblos durchgeführt. Da interessiert sich kein Mensch dafür, ob es die Besucher irgendwie komfortabel haben. Und man muss denen auch nicht so einfach wie möglich machen. Das ist alles sehr, sehr, sehr weit weg von den Kunden, die die Messe ja nicht hat, weil sie hat ja nur Besucher und Aussteller. Also das ist schon ein bisschen bitter. Und dann hat die Messe ja irgendwie unterwegs bekannt gegeben, dass man mit einem völlig neuen Konzept die Messe in den Sommer verschiebt, in den Juni. Das heißt, die Messe wird stattfinden, ich glaube Anfang Mitte Juni irgendwann, mit einem Konzept, was vorsieht, dass man die Massen reinlässt. Also man macht dann irgendwie so Eventcharakter. Ich glaube, die Messe hat sich angeschaut, wie die Funkschau in, die heißt ja die IFA, die Funkausstellung, IFA, ja. Die IFA in Berlin funktioniert und haben gemerkt, unsere Aussteller gehen da ja alle hin. Vielleicht müssen wir es nachstellen. Was macht die IFA anders? Sie ist in Berlin, okay, das können wir nicht nachstellen. Sie ist im Sommer, alles klar, dann gehen wir in Juni, das ist dann schon mal ein bisschen sommerlich. Dann lassen wir vor allem auch die Kinder rein und machen Show. Das hatte man ja über Jahrzehnte abgelehnt und die Aussteller wollten das ja auch gar nicht.
Ja. Weil sie sich als Businessmesse
verstehen. Und ich glaube, dieser Konzeptionierung liegt ein Missverständnis zugrunde. Das ist so meine Interpretation. Die CeBIT hat überlegt, okay, bei der IFA läuft's und bei uns läuft's nicht gut, dann machen wir das so, wie die das machen. Aber ich glaube, der tiefere Grund, dass es bei der IFA halt gut läuft, das liegt gar nicht am IFA-Konzept oder irgendwas, sondern das liegt, glaube ich, an der an der mittelgroßen Begeisterung, die die Aussteller, die große Aussteller für die Cebit haben, weil die Cebit halt seit Jahren ja die Leute so mittel begeistert und die Aussteller auch nicht so richtig dramatisch gut behandelt und umwirbt.
Ja, und weil sie auch knochentrocken ist im Prinzip.
Ich glaube, viele Aussteller wollen Exempel statuieren und sind deswegen nach Berlin gegangen, und das hat gar nichts mit der IFA zu tun. Das ist halt die einzige Alternative, die es gibt. Und wahrscheinlich werden die Berliner dann irgendwann ein bisschen größenwahnsinnig und dann zieht alles wieder zurück nach Hannover, wenn es das dann noch gibt.
Gut, ist natürlich auch ein bisschen anderer Markt. Also IFA ist halt Unterhaltungselektronik viel, ne? Und Medien und so, ja, dieses klar. Ganze Zeug.
Aber die
hast natürlich
aber
eine die, ganz andere Aufmerksamkeit.
Ja klar, aber die PC-Hersteller gehen doch da alle hin und ja, die haben von dem Publikum gar nichts. Mhm. Also unter uns gesagt, ich wüsste es nicht. Natürlich sind dann alle da und natürlich gehen da auch die Einkäufer hin und ja klar ist das so.
Also
auf der Cebit aber nicht anders.
Ich habe da mittlerweile wieder einen anderen, etwas anderen Blick auf die Cebit. Klar, die hat etwas Patina angesetzt und
es machen alle dasselbe.
Aus etwas größeren bestehenden, existierenden Strukturen, Märkten etc., wie schwierig es ist, ein fahrendes Schiff zu renovieren beziehungsweise auf neuen Kurs zu bringen. Und der Vergleich ist auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, unfair, weil halt auch so mittlere und kleinere Messen, die natürlich schlanker und spitzer positioniert sind, dann einfach auch mit so einem Tanker wie der Cebit verglichen werden. Ich will es nicht schönreden, ja, die müssen was tun, ob das die zeitliche Verlagerung die inhaltliche Problematik löst, glaube ich eher nicht oder ganz sicher nicht. Habe jetzt dadurch, dass ich ja jetzt wieder Chief Klinkenputzer in Verantwortung bin, auch mehrere Messen besucht so in den letzten Monaten, und wenn ich das jetzt, das habe ich jetzt gerade mal während du geredet hast, so ein bisschen Revue passieren lassen, wie sich das eigentlich darstellt, und da ist schon ein riesenbreites Spektrum rausgekommen. Also wenn ich jetzt die Münchner Internet World und dort den Content-Kongress vergleiche mit der Cebit, ja klar, da brennt die Luft, da knistert's. Also wir haben da, Christian, 120 Leads gezogen, ja, glaube ich, ne? Also ja, das war unvorstellbar. Das war also Stapelverarbeitung. Ja, zeitgleich waren wir auf der Euroshop, also ich. Mhm. Die ist riesengroß. Ich glaube, die hat auch weit über 200.000 Aussteller. Da haben wir 37 Leads gezogen, also mit gleicher, vergleichbarer Qualität, was auch super ist. Mhm. Aber der Einsatz, der hat sich auch gewaschen, ne? Die Messe, die startet am Sonntag und endet am darauffolgenden Donnerstag. Und das sind mal 5 Tage am Stück. Das Sonntag, also da muss man auch sagen, das ist vergleichbar zur Cebit. Die haben ein paar Sprünge noch nicht geschafft. Warum startet die am Sonntag? Weil die mal gemacht worden ist für Einzelhändler, die während der Werktage einfach keine Zeit haben, ne, damit die sich neue Shop-Konzepte und so weiter halt tralala anschauen können. Mhm. Jetzt sind auf der Messe aber im Prinzip keine Einzelhändler mehr, weil es die entweder nicht mehr gibt oder die Handelsstufen darüber einfach das übernommen haben, was so Ladenausstattung und Konzepte und so weiter angeht, weil der Handel entweder im großfilialisierten Format sich das noch leisten kann oder der unorganisierte Einzelhandel sich das halt nicht leisten kann. Mhm. Das ist eine so schaut es ja nun mal aus, sage ich mal. Also ist der Sonntag schon mal ein toter Tag. Dann stehst du da aber mit deiner ganzen Mannschaft. So, dann war am Montag, Dienstag, Mittwoch, war, also da brummte es, gar keine Frage. Der Donnerstag, komplett tot. Also wir waren ja Co-Partner auf dem Stand eines Automatisierungsunternehmens, die Gasflaschenautomaten und Flaschenrücknahmeautomaten-Systeme machen und die halt Baumärkte als Zielgruppe haben, und das passte für uns jetzt sehr gut. Mhm. Kann man sagen, 5 Tage bezahlt. Ich meine, man muss es ja auch sehen, ne? Komplette Mannschaft, du darfst ja auch nicht irgendwie früher heimgehen oder ein Closed-Schild da irgendwie an Stand hängen und sagen, mangels Frequenz sind wir jetzt mal gegangen. Nee, das zahlst du voll, und da fragst dich auch, warum ist das so? Und das ist, also die stecken in der gleichen Klemme, nur in Anführungsstrichen auf eine andere Art und Weise. Also ich war dann mal daneben an bei Tomra, das ist so der Weltmarktführer im Bereich Automatenhersteller. Mhm. Und ey, die hatten eine Mannschaft da auf dem Stand. Also Unglaublich, aus der ganzen Welt zusammengezogen, ne? Ja. Und die standen sich da die Füße platt. Und die, wenn es denen so zugehört hast, beim was die stört, was die genervt hat, war es halt auch so, ja, die Entscheider, ich meine, mit denen haben wir sowieso das ganze Jahr zu tun. Mhm. Die lassen sich von den Großkunden gar nicht sehen auf der Messe. Mhm. Der Mittelbauch, den gibt's irgendwie nicht mehr. Und die Kleinen können sich sowieso nicht leisten, so einen Automaten hinzustellen. Mhm. So, und also da merkst du schon, andere Branchen haben die gleichen Herausforderungen, gleichen Veränderungen und jetzt auf die Messe mal adaptiert. Da bin ich auch durch viele Hallen gegangen. Das ist nichts anderes wie auf der CeBIT. Da gibt's zwei, drei, die prompten. Mhm. Und sehr interessant fand ich die Softwarehalle da, die es da eigens dafür gab. Sehr, sehr interessant fand ich auch die Startup-Cluster, die sie da aufgebaut haben. Habe ich super coole Produkte gesehen. Also Hammer, was da auf uns zukommt oder was jetzt Realität ist, aber will jetzt nicht abschweifen. Mhm. Aber es gab da auch echt Hallen, wo ich sage, interessante Produkte, Tee wie tot, hat keinen Menschen interessiert. Und aus den gleichen Gründen, wie ich schon gesagt habe, weil auch da natürlich die Branche komplett im Umbruch ist und so ein allgemeines Thema wie Ladenbauelemente, ne, Tegometall in neuem Furnier oder so, ja, deswegen fährt da keiner mehr hin.
Ja. Aber gab es da begleitend irgendwie noch Konferenzprogramm oder sowas?
Mhm.
Und ja. Hat man das aber irgendwie, war das thematisch wenigstens irgendwie interessant oder wäre interessant gewesen, unabhängig jetzt davon, ob du Zeit gehabt hättest, da mal hinzugehen?
Das kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht geprüft. Mhm. Wir haben in erster Linie das Ausstellerverzeichnis gescannt und sind selber dann auf Stände gegangen von Herstellern, die wir für uns als interessant angesehen haben. Übrigens mit sensationellem Erfolg. Also da auch nochmal gegenübergelegt, Analogvertrieb gegenüber Digital- und Online-Vertrieb. Also manchmal ist es echt der billigere Weg, einfach zu klingeln. Ne?
Ja.
Mhm. Also waren die Woche jetzt auch hier beim Kunden, den wir auf der Euroshop gewonnen haben, da haben wir einfach eine Mappe am Stand abgegeben, hat tatsächlich funktioniert und das habe ich einige Male, das Thema. Ja. Also an Stand gegangen, an Empfang gegangen, zweimal tatsächlich in die Hände internationale Marketingleiter gelaufen. Also einmal kann ich sagen, ist darf ich jetzt, ja klar kann ich sagen, warum nicht, das ist Casio. Mhm. Das andere Mal ein sehr großes Unternehmen im Bereich Vorhänge aus Bielefeld. Damit wissen eigentlich auch alle, wer gemeint ist. Und dann nochmal ein sehr, sehr, sehr großer, auch teurer Leuchtenhersteller. Mhm. Überall direkt Termine bekommen. Direkt in die Arme der Hauptverantwortlichen gelaufen. Also besser hätte es nicht laufen können.
Ja.
Da könnte ich mit Mail-Drip-Kampagnen, Online-Kampagnen wahrscheinlich Geld rauswerfen ohne Ende und hinterherlaufen. Ich hätte trotzdem nicht den gleichen Wert. Also ich schweife vom Thema ab.
Ja, aber das ist schon auch nach wie vor eigentlich so eine der wichtigen Kernaussagen. Also dieses sich persönlich zu sehen, persönlich begegnen zu können, miteinander sprechen zu können, das hat schon einfach nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Das ist einfach was anderes wie jemanden auf versuchen, irgendwie digital anzusprechen. Ja? Selbst am Telefon dringst du im Prinzip nicht auf Augenhöhe sozusagen vor. Das macht einfach schon nochmal was aus.
Ich glaube einfach, Messe ist das, was man selber draus macht.
Immer. Ganz genau.
Ja. Als Aussteller wie als Besucher. Ja. Wenn ich natürlich auf dem Stand stehe und darauf warte, dass mich Leute überfallen,
dann
muss ich eine sehr gute Standkommunikation oder ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal haben, dass das passiert.
Ja.
Wenn ich auf eine Messe gehe und erwarte, dass mich die Erleuchtung beim Vorbeigehen überfällt, dann werde ich wahrscheinlich auch mit wenig Ausbeute nach Hause gehen.
Genau.
Ich habe für mich immer die Auffassung vertreten, ist eigentlich furzwurscht, auf welche Messe ich gehe, ich werde auf jeden Fall Kundenkontakte mit heimnehmen. Und selbst auf der Spielzeugmesse, auf der wir waren, Christian, haben wir sensationelle Leads mit nach Hause genommen und wir sind nur als Besucher auf die Messe gegangen.
Ja.
Also die Messe war übrigens auch ordentlich mit Patina.
Die Spielwarenmesse.
Ja, genau. Also da waren wir auch als Gast von Revell unterwegs.
Revell, die mit den Modellen.
Ja, genau. Mhm, genau.
Ach.
Die haben da einen Dauerstand, die bauen den gar nicht ab, wie viele andere
Spielzeughersteller. Auch, ja.
Genau. Und ja, da gibt es halt auch welche, die haben den Wind in der Nase und gibt halt auch welche, die stehen da. Und da ist halt die Frage, an was, also liegt es am Geschäftsmodell, liegt es an der Branche, liegt es am Messeformat. Bei der Spielwarenmesse glaube ich tatsächlich, dass es viel am Format der Messe liegt, weil das auch eine Fachhandelsmesse ist. Mhm. Und
ja, traditionell eigentlich so eine Einkaufsmesse, also so eine,
ja, Ort, genau, eine typische also Ordermesse. Wo Fachhändler hingehen, ne? Und ihre Orders abliefern.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Aber das ist ja nicht mehr die Realität im Daily Business. Also so ein Händler, der geht ja nicht zweimal auf so eine Messe, schaut sich die Ware an und kauft ein für die nächsten 6 Monate. Aus Bevorratungsthemen nicht, und weil er das heute über PIM-Systeme oder so sowieso im Zugriff hat. Und das
so ist es im Prinzip meiner Meinung nach bei der CeBIT ja auch gelaufen. Also früher war diese ganzen IT-Produkte einfach sexy und wahnsinnig interessant und haben einfach wahnsinnig viele Leute angelockt, um das einfach zu sehen und sich begeistern zu lassen. Ich meine, es gab
kein Internet.
Ja, du genau.
Hast halt also Neuheiten gesehen.
Genau. Ne? Und wir kennen ja alle noch die Zeiten, ja, wo es wirklich so voll war, also wo 450, 500.000 Leute da waren in der ganzen Zeit, wo man gar nicht gewusst hat, wie man der Sache Herr wird. Und dann kam das Internet um die Ecke und dann ging das einfach von Jahr zu Jahr runter und hat an Attraktivität verloren und dann sind die ersten Großen weggeblieben. Und was man in meinen Augen versäumt hat, ist parallel dazu zu versuchen, die CeBIT inhaltlich aufzuladen. Das ist denen nicht wirklich gelungen. Haben das war immer
versucht,
hat es war immer so halbherzige Ansätze, da hat man so ein bisschen Konferenz tralala gemacht, ne? Aber es war einfach nicht wirklich interessant. Aber dass das funktioniert, zeigen viele andere Messen. Es gibt sehr, sehr erfolgreiche Messen mit einem sehr, sehr guten Konferenzprogramm parallel dazu, wo wirklich das Who is Who der jeweiligen Branche dann auch da ist, als Speaker vertreten ist, wo klare Aussagen getroffen werden, wo die Leute wirklich begeistert sind. Ja. Und das hat die CeBIT das schafft sie einfach nicht.
Aber es ist halt auch die Frage, wie eine Messe mal gestartet hat. Ne?
Ja,
wenn es eine, ich nenne es jetzt mal Format- oder Motto-Messe war oder ist, dann hast du ja dich auf ein Thema konzentriert. Das war ja im Prinzip nicht der Ansatz von der CeBIT. Die CeBIT hat halt, früher hat es ja noch nicht mal IT geheißen, da hieß es halt EDV-Messe oder was weiß ich, alles rund um das Thema. Und das ist halt heute keine Frage mehr des Obs. Also ich weiß noch Stammtischdiskussionen in meinem eigenen Freundeskreis in den 90ern, da haben Leute noch mit mir diskutiert, ob sie einen Computer brauchen. Mhm. Das war ja der Erfolg der CeBIT im Sinne von, ich überlege mir, ob ich in EDV privat einsteige.
Also gehe ich da mal hin Produkte und informiere mich mal. Ne?
Da sind wir ja seit 20 Jahren raus aus dem Zeitalter. Das ist ja keine Frage des Obs mehr. Es ist noch nie mal eine Frage des Wies oder des Preises. Das ist ein Hygienefaktor heute.
Ja, und das ist,
ja, es ist so.
Es ist auch eine Messe der Monitore geworden. Also du siehst ja an den Ständen und sonst überall im Prinzip nur noch Monitore. Es gibt ja keine Produkte mehr, die irgendwie interessant werden und ein Publikumsmagnet werden, wo du sagst, da fahre ich mal hin, weil ich mir dort verschiedene Sachen anschauen kann. Das war ja früher so. Ja, da wusste man ja, auf der CeBIT kommen, was weiß ich, wird jene Technologie vorgestellt und das gibt's da zu sehen. Und dann kamen Digitalkameras und was weiß ich, das war alles irgendwie super spannend, weil man das dann mal erleben konnte. Ne? Und das funktioniert aber alles nicht
mehr. Das genau könnte sich die CeBIT tatsächlich greifen mit IoT.
Genau, und das macht aber die große Schwestermesse. Das wird alles auf der Hannover Messe.
Auf der wir heute sind, laut unserem Kalender. Ne?
Auf der sind wir heute.
Wo wir eigentlich wären.
Genau.
Genau.
Und die ist zumindest ausverkauft, ne?
Ja, tatsächlich.
Bis oben hin. 6.500 Aussteller.
Ja, das Interessante bei der Hannover Messe ist, es wird ja sehr viel drüber gesprochen und sehr viele IT-Firmen wollen ja hingehen.
Es gab ja auch schon mal die Gespräche, dass CeBIT und Hannover Messe zusammengehen. Ne?
Der Microsoft ist ja einer der größten Stände oder hat einen sehr großen Stand auf der Hannover Messe Industrie. Mhm. Ich habe mir im Vorfeld die Zahlen so ein bisschen angeschaut. Die Hannover Messe Industrie hat ja nur einen Bruchteil der Besucher, die eine CeBIT hat. Also das sind sehr viel weniger Besucher. Es sind auch sehr viel weniger Aussteller, die haben dafür halt riesengroße Stände.
Ja, ist ausgebucht bis auf den letzten Quadratmeter.
Genau. Aber das ist ja, es ist ja überhaupt nicht, also diese Massediskussion, die wir bei der CeBIT immer haben, wo die Leute sagen, da kommen zu wenig und das ist ja auf der Hannover Messe Industrie auch nicht gegeben. Man hat halt die Hoffnung, dass man da die richtigen Leute trifft, weil die Industrie ja irgendwie Kunde ist. Das heißt, die Bewegung ran an den Kunden. Und jetzt kann ich mal ein bisschen plaudern, weil ich heute Morgen mit Michael Reiserer, der tatsächlich in Hannover war, nämlich gestern, auf der Messe, mit dem hatte ich heute Morgen kurz gesprochen. Und der hat so ein paar Eindrücke von der Hannover Messe Industrie mal rübergegeben. Mhm. Der sagt, okay, man sieht an ganz vielen Ständen inzwischen Predictive Maintenance und also irgendwelche Digitalisierungs- und IoT-Themen. Da sprechen sehr viele drüber. Und dann sagt er, auf der einen Seite hat er allerdings fährt er mit dem Eindruck nach Hause, dass die IT-Firmen, die da ausstellen, dass denen sehr viel grundlegendes Wissen über die Industrie einfach komplett fehlt. Und die gehen dann her und sagen, ja, das geht ja immer nur um Daten und um Auswertung und lala, und das machen wir und kauft mal unser Equipment, ohne tatsächlich ein tieferes Verständnis dafür zu haben, was die Industrie genau damit machen soll und wofür die das braucht.
Also wo die Mehrwerte liegen.
Wo die Mehrwerte liegen. Die, das heißt, man hat einen riesen Gap. Das heißt, die IT-Industrie überschätzt eigentlich ihr Wissen um die Industrie, also um die Endkundenzielgruppe, und wird von der Industrie da auch nicht so richtig wahrgenommen. Die arbeiten also alle an irgendwelchen Spezialgeschichten. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, er sagt, die Messe ist halt sehr, sehr deutsch. Sprich, die Unternehmen, also die Industrie selber, begreift eigentlich die Dimension der Digitalisierung und des IoT und die Potenziale und Möglichkeiten, die es da gibt, nicht richtig. Das heißt, man denkt immer noch in Prozessverbesserung. Ah ja, wir können ja irgendwas digitalisieren, geht dann noch besser. Das heißt, wir machen das, Effizienz, was wir machen, machen wir weiter. Wir steigern die Effizienz, super, alles klar. Was er sagt, womit sich die Leute überhaupt nicht richtig befassen, ist, damit Dinge komplett abzulösen und anders zu machen. Das heißt,
jeder
geht davon aus, naja, also die Fabriken, die wir heute haben, die haben wir in 100 Jahren immer noch, und dann laufen die halt sehr viel effizienter. Es kommt keiner auf die Idee zu sagen, vielleicht brauchen wir die Fabriken ja gar nicht mehr, sondern müssen da was ganz anderes machen. Und er sagt, diese disruptiven Aspekte, die es da gibt, werden heute von den allerwenigsten gesehen. Er sagt auch, er hat mit manchen gesprochen, die machen wirklich sensationelle Lösungen und Dinge und stecken sehr tief in den Details. Mhm. Das sieht auch recht gut aus. Aber er sagt, das ist ein sehr, sehr ambivalentes Bild, was sich da zeigt. Mhm. Und was er auch meint, er bezweifelt so ein bisschen die Offenheit der Verantwortlichen in der Industrie, tatsächlich mit der IT zu sprechen, und das in einer Sprache, die nicht ihre eigene ist. Hm. Ja, genau.
Immerhin seit 1947 gibt es die.
Die gibt es schon
Messe, ne?
Lang. Das war die Nachfolgemesse der Leipziger.
Nach dem Krieg der Leipzig vor. Hieß damals noch Exportmesse und ist dann 47 in Hannover gegründet worden, hat also auch schon 70 Jahre auf dem Buckel. Ja. Und ist schon, ja.
Genau, so viel zum Thema Messe. Ich wünsche der Messe, der CeBIT, alles Gute mit dem Neustart nächstes Jahr im Sommer. Ich habe allerdings ein nicht wirklich gutes Gefühl. Mein Gefühl ist so ein bisschen wie damals, als die Systems angekündigt hat, wir machen jetzt ein ganz neues Konzept. Und dann ist man auf einen Rutsch von 40.000 auf 1.500 Besucher runtergefallen,
ja,
und hat viel vernichtet. Also ich habe ein nicht gutes Gefühl.
Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum eine Verlagerung, eine zeitliche Verlagerung der CeBIT dem helfen sollte.
Irgendwas muss zu tun. Und das, also ich denke, es wäre sehr viel gewonnen, wenn man an die Basics gehen würde und sich solche Dinge wie Registrierung, Einlass, Sicherheitskontrollen, Besucherkomfort, neue Standkonzepte, neue sowas überlegen müsste, würde für die Leute, die da ausstellen.
Ja, ich meine, ich denke auch.
Für die Besucher, die kommen, aber.
Eine Integration der CeBIT in die Hannover Messe Industrie wäre sicherlich auch denkbar. Aber solange.
Ist das heute alles zu groß.
Es ist halt einfach alles zu groß. Und ich meine, diese Hannover Messe ist schlicht und einfach ausverkauft, und natürlich, will man sich da nicht künstlich damit beschränken. Ne? Also wenn du die Messe ausverkauft bekommst, dann machst du das natürlich. Aber es sind ein paar interessante Punkte, die du angesprochen hast, Andreas. Dahingehend, was der Michael Reiserer da so an Feedback gegeben hat, dass absolut. Es immer nur um Effizienzsteigerungen geht, dass das so ein bisschen typisch ist. Und das passt eigentlich ganz gut zu ein paar Studien, die ich heute mal...
Ja? Christian, stopp. Also, bevor du jetzt abdriftest, muss ich gerade zwei Dinge nachschieben, die nichts mit Messe zu tun haben, aber auch nichts mit dem neuen Thema. Ich muss sie bloß jetzt dazwischen bauen, sonst verlieren wir die.
Ja, dann mach.
Es sind noch zwei Personalien eingetrudelt, die doch absolut wichtig sind, vor allem die Personalie Jörg Brünig. Mhm. Jörg Brünig verlässt Fujitsu nach wie vielen Jahren?
Nach vielen Jahren.
47 oder so. Nee, der war zwischendurch ja bei Techdata irgendwann mal kurz.
Ja.
Nach sehr vielen Jahren, der war bis vor kurzem Channel-Chef bis vor einem Jahr. Channel-Chef bei Fujitsu, verlässt jetzt Fujitsu und ich bin gespannt, was er tun wird. Und genau, und da muss man sagen, hey, Jörg Brünig ist definitiv Channel Urgestein.
Mhm, das stimmt, ja.
Und da wünschen wir ihm doch alles Gute. Mhm. Ebenfalls Channel Urgestein, nämlich aus der HP-Welt kommen, dann mal Richtung IBM Lenovo abgedriftet. Mark Fischer hat einen Karriereschritt gemacht und ist bei HPE inzwischen in die Geschäftsleitung aufgestiegen.
Ach schon.
Auch eine wichtige Geschichte. Mhm. Und weil wir gerade so lauschig drüber reden und vorhin über Markus Ade gesprochen haben, natürlich ist bei der AFNET noch viel Bewegung, auch auf den Nicht-Management-Ebenen. Da verlassen etliche das Unternehmen. Man munkelt relativ laut, dass die Gründung einer ALSO-Niederlassung in Leinfelden-Echterding mit den personellen Bewegungen bei der AFNET was zu tun haben und man da profitieren möchte. was ich sofort glaube, was wahrscheinlich niemand offiziell so kommunizieren würde, aber das ist halt das andere. Übrigens, weil wir über das Thema Messe gesprochen haben, und das schiebe ich jetzt auch noch kurz ein, weil das an der Stelle recht gut passt. Erstens, Andreas, was du gesagt hast über persönlichen Kontakt und über Vertriebsmöglichkeiten auf Messe, kann ich nur unterstreichen, auch von der CeBIT. Und ich kann es auch unterstreichen von der Alsohaus-Messe, der CTV, die ja 10-jähriges Jubiläum hatte jetzt kürzlich im April, die in Bochum stattgefunden hat, vor drei Wochen, glaube ich. Man trifft die richtigen Leute, man spricht über Business und auch die CTV ist wirklich so geprägt. Das heißt, du siehst die Leute in Terminen sitzen, in Gesprächen sitzen. Es gab reichlich positives Feedback von den Ausstellern, mit denen wir gesprochen haben. Also da war schon wirklich was geboten. Interessant wird's jetzt nächste Woche, und da berichten wir dann vielleicht dann bei der nächsten Sendung drüber, nächste Woche findet ja die I am Top, die nicht mehr I am Top, sondern nur noch Top heißt, also die Ingram Hausmesse statt hier in München. Am Mittwoch ist Vorabendveranstaltung und am Donnerstag ist dann die Veranstaltung. Ich werde dort sein, schauen wir es an. Bin mal gespannt, wie das da läuft und wie das im Vergleich aussieht.
Ich bin übrigens kein Verfechter des persönlichen Kontaktes. Ich glaube, das hat Christian gesagt.
Ja, aber du
Fan
hast gesagt,
davon, dass es manchmal sich jede einfacher. Einzelne Ja, ich bin Fan davon, dass man sich im, nennen wir es einfach mal Vertriebsprozess, jede einzelne Phase genau anschaut, was der effizienteste und der billigste Weg ist.
Absolut richtig.
Und da kann es in diesem Fall jetzt, wenn man eh schon auf der Messe ist, einfach günstig sein, einfach mal potenzielle Zielkunden, die auch mit ausstellen, zuzugehen. Ansonsten bin ich starker Verfechter,
du siehst das
pragmatisch. Sein muss, nicht auszurücken, weil ich bin der Meinung, es wird viel zu viel gemietet und viel zu viel drittklassiger Kaffee versoffen. Mit viertklassigen Ergebnissen. Also da halt
ja, das ein ist,
konzentriert das vorbereitetes das ist Online-Demo richtig, das, oder Videomeeting
das echt ich sofort, effizienter. Das würde ich sofort unterschreiben. Drittklassiger Kaffee mit viertklassigen Ergebnissen, gut.
Nee, was ich meinte vorhin war, als du erzählt hast, dass du ja bei Casio dort gleich dem richtigen Mann über den Weg gelaufen bist und ihm die Hand schütteln konntest, ihm Unterlagen übergeben hattest und kurz das Gespräch mit ihm führen konntest. Also dieses Persönliche, das findet einfach noch auf einer anderen Ebene statt, wie wenn du ihn jetzt per E-Mail versucht hättest, irgendwie zu erreichen.
Aber ja, weißt du, warum das so ist? Das hat nichts mit persönlich zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass das Posteingangs-E-Mail-Fach von so einer Person täglich geflutet wird.
Ja, ja, genau.
Und die persönliche Ansprache in der absoluten Minderheit ist.
Genau. Ja.
Und Leute in diesen
Management-Funktionen
häufig offen sind für Neues, was aber vorher von anderen Ebenen weggefiltert wird.
Mhm. Ja. Ja, das ist schon so. Also diese Problematik E-Mail, aber auch die generelle Problematik Erreichbarkeit irgendwelcher Entscheider im Unternehmen, das ist schon ein massives Problem. Das ist ja auch so, wenn du mit Leuten sprichst, die Callcenter-Aktionen fahren oder solche Dinge, die sagen auch, die Entscheider sind zunehmend nicht mehr bereit, angerufen zu werden, weil sie einfach geflutet werden, telefonisch wie per Mail.
Attention Economy.
Es gibt keine vernünftigen Tools, Stand heute. Beziehungsweise es gibt schon vernünftige Tools, aber nicht breiten verfügbar und mit breiten Erreichbarkeit, die das Problem lösen.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube schon, dass die Tools gibt, aber ich glaube nicht, dass sie heute schon so eingeführt sind, dass man es vernünftig in die Breite nutzen könnte.
Jetzt muss es ein bisschen spezifischer werden oder präziser. Was meinst du damit?
Ich meine, damit ein Telefon hat jeder. Jeder hat zwei Telefone. Jeder hat ein E-Mail-Postfach. Aber das sind halt genau die Wege, die nicht mehr funktionieren. Jeder hat einen Fax, das schickt heute keiner mehr. Aber nicht jeder hat neue Tools und ist über andere Wege erreichbar. Das sind, also es gibt Kanäle, Leute, die sind das, aber es ist nicht so breit wie Telefon und E-Mail.
Na, ich glaube, also ich würde das gern noch etwas weiter auswalzen, was du da sagst. Ich
Bitte
glaube,
tu das.
Die Kanäle, Telefon und E-Mail funktionieren nach wie vor. Was nicht funktioniert, ist Belästigungsmarketing.
Belästigungsmarketing funktioniert mal gar nicht. Das ist absolut.
Ja, aber richtig. Das ist das, was wir in den meisten Häufigkeiten machen.
Das ist gut.
Also nehmen wir mal eine Newsletter-Kampagne oder eine Mail-Drip-Kampagne. Da kommt es ja auf zwei Themen an. Der Inhalt muss passen zur anderen Seite und ganz wichtig, der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ja, und das ist ja das Kernwesen von Inbound-Marketing, dass es quasi dich nicht belästigt, sondern dass es dich in dem Tempo, dass du bereit bist zu gehen, zu dem Zeitpunkt, wo du bereit bist zu gehen, bedient und nicht erst zwei Tage später. In der Webseiten-Rallye oder alles, was dazugehört, da kommt das so langsam aber sicher nach Europa. Immer noch 3-4 Jahre Abstand zu USA, die da längst angekommen sind. Aber in dem Bereich E-Mail-Kommunikation, da läuft nach wie vor der normale Automatismus im Sinne von, du hast dich registriert und dann kriegst du deine normalen Erinnerungsmails, freundlich gestaltet, gerade wieder eins bekommen hier, vollkommen für die Katz. Das geht aber, ja, ich habe gerade hier von, also weil es uns als Marketing-Automatisationsplattform einfach interessiert, zum vierten Mal so eine Einladung bekommen zur Demo. Ja, sorry, auch wenn es noch so nett formuliert ist, das ist halt nicht mein Tempo. Und jetzt frage ich mich, was lernen die daraus, dass ich das Mail jetzt viermal nicht aufgemacht habe und mich zum fünften Mal anschreiben? Also wenn die eine Software einsetzen würden, wie beispielsweise Yesware, es gibt sicherlich viele vergleichbare, dann wüsste der längst, dass zugestellt, aber nicht geöffnet der Fall ist. Und dann lege ich normalerweise ein anderes Template auf oder ein anderes Verhalten auf, als wie einfach quasi die gleiche gequälte Kacke noch ein fünftes Mal zu mailen. Mm, ja. Also da sind wir halt wirklich noch nicht auf der Höhe der Zeit dessen, was möglich ist. Da wird immer noch mit Masse und mit normalen Zeitintervallen gearbeitet und nicht wirklich intelligent.
Das ist so. Das ist definitiv so. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd. Also wir sehen das ja auch, ob und wie Kunden sich dafür interessieren, ob und wie die Mailings zum Beispiel geöffnet und gelesen werden. und was da an Kreuz erfolgt und was das Learning draus ist. Also das ist, um es vorsichtig zu sagen, ein sehr, sehr vermischtes Bild. Mhm. Also das ist definitiv so. Und dann geht's, je mehrer, desto besserer. Baum draufhalten. Und es wird ja auch nie Klartext erzählt, was du eigentlich machen sollst in so einer. Also es sind ja in seltensten Fällen Kampagnen, in denen drin steht genau, was du machen sollst, wozu das gut ist und wie das dann weitergeht. Das steht ja nie drin, es steht meistens irgendein Scheiß drin. Entschuldigung. Irgendwas geschöntes, Marketing, bla bla, bloß kein negatives, nichts ja. negativ klingendes einbauen und also komplett fürchterlich.
Ja.
Und das, nicht authentisch. Also
wir nennen das die Phase des Mail-Erstkontaktes. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass zu wenig Arbeit investiert wird in die, wir nennen das bei uns die sogenannten Pain-Klassen des Kunden. Klar, wir haben ein Produkt und wir haben Vorzüge des Produktes. Die kann ich jetzt noch so oft anbiedern, aber wenn das Gegenüber das nicht reflektiert auf den eigenen Schmerz oder diese Verbindung, diese Synapse quasi nicht hinbekommt, dann geht es trotzdem in Trash. Ich denke, da muss man sich einfach die Mühe machen, in diesem Prozessschritt zunächst einmal herauszufinden, was sind die üblichen 10 Schmerzklassen, die ein Kunde hat, und muss dann gerade die ersten 1 bis 3 Sätze so tunen, dass das, was gerade das Gegenüber, also den verantwortlichen Entscheider, umtreibt oder gerade hindert oder mit was er sich gerade beschäftigt, direkt adressiert und er die Synapse hinbekommt, das ist meine Herausforderung und das ist ein Teil der Lösung, und zwar im ersten Satz. Aber das bedeutet natürlich, auch wenn man mit Templates arbeitet und mit Automatisierung arbeitet, dass man das sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung rein investiert, weil das sehr individuelle Ansprachen dann erstmal sind, die rausgefiltert oder destilliert werden müssen.
Genau. Aber
verliere mich gerade in Details. Also,
nee, aber ist ja richtig. Also die Zielgruppenkenntnis und Kundennähe ist da schon total wesentlich.
Ja, ich meine, das Thema haben wir, also wir haben ja auch viel rumexperimentiert, Andreas. Wir haben auch, probieren ja auch immer wieder neue Sachen aus. Das stimmt ganz genau, was du sagst. Also man merkt einfach, wenn man den Kunden genau da trifft, bei einem Thema, mit dem er sich gerade beschäftigen, was ihm gerade irgendwie im Kopf rumgeht oder Schmerzen bereitet, dann hast du einfach die Aufmerksamkeit. Dann empfindet er das auch nicht irgendwie als Belästigung oder als Belästigungsmarketing, sondern dann ist er auch mitunter bereit, deine Hilfe und Unterstützung anzunehmen und sich das zumindest mal anzuhören. Ja.
Also wir haben für uns, und jetzt mal diese, der Vertriebsprozessschritt in der Sales Assistant Phase heißt bei uns, Qualifizierung erst anschreiben. Also da ist die Thematik Potenzialkunde längst geklärt und auch die wichtigsten 5 Ansprechpartner des Unternehmens sind geklärt. Dann, bevor wir entscheiden, welches Template verwendet wird, machen wir so eine Pain-Klassen-Einteilung, und die haben wir für uns mehr standardisiert in, hat ein Suchmaschinenproblem, ist auf dem Sprung zur Internationalisierung oder hat zu wenig Texte, zu wenig Content oder möchte durch Datenaufbereitung im Bereich Digitalisierung den nächsten Wachstumsschritt machen. Das zu recherchieren ist dann erstmal eine echte Aufgabe, und da haben wir auch eine Kraft sitzen, die nichts anderes macht als wie das.
Da kannst du schon viel Zeit
haben, aber dann, das glaub ich auch. Haben aber dann auch nach der Aussendung der Erstansprache eine Quote von 3 zu 10. Also von mindestens 10 Angeschriebenen haben wir danach 3 am Haken.
Super.
Ja, und wenn man die flankieren dann noch mit guten Informationen versorgt, wir haben ja dann auch noch parallel eine Mail-Drip-Kampagne, also wo wir einfach unsere Themen dann nochmal positionieren und darstellen, was man damit alles machen kann. Wenn ich mir die Öffnungsraten dort anschaue, der Mails, die verschickt werden, die ist verglichen mit dem Branchendurchschnitt, der auch bei dem E-Mail-Versender mit angegeben wird, um den Faktor 4 oder 5 höher. Also da sind wir ja wirklich, da machen wir, glaube ich, schon einiges richtig, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, das kann man immer noch besser machen, ist klar. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, da im Vorfeld ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken.
Ja, ist halt eine Frage der Vorbereitung, ja klar. Ja. Und die meisten denken ja, das Mail wäre das Ding, aber das ist ja nicht das Ding. Nee. Die Geschichte im Vorfeld ist es ja.
Mail ist erstmal gar nichts.
Nee. Es ist ganz, ganz vieles zusammen. Also es ist, hier sind wir jetzt bei der inhaltlichen Qualität. Dann ist es aber einfach auch wichtig, ein System zu haben, was einem sagt. Und zwar, wir haben bisher auch mit Mailchimp gearbeitet. Die Problematik an Mailchimp ist, es ist so losgelöst von meiner täglichen Arbeit. Also ich gucke da gelegentlich mal rüber. Stimmt. Und schaue mir die Statistiken an. Aber wenn ich jetzt die nächste Rutsche, macht ein Kollege mit einem Alias-Service an Erstansprachen rausschicke, aus meinem Alias heraus, dann kriege ich die Öffnungsquoten und das Verhalten direkt zurückgespiegelt und sehe halt auch, wo keine Öffnung da war oder kein Reply da war oder keine Weiterleitung da war, halt direkt in meinem Mail-Client. Und das ist nicht abstrakt, sondern es ist direkt connected mit meiner Pipedrive-Sales und es ist keine Parallelwelt, sondern es findet in einer Welt statt und das ist eine ganz andere Handlungsebene.
Das ist total interessant. Wir driften gerade in dieses Thema, ja, was wir eigentlich noch. Nee, das nee, überhaupt nicht, das ist gut, das ist super. Was wir eigentlich auch auf dem Zettel stehen haben, nämlich modernes Arbeiten mit modernen Tools, die tatsächlich auch verknüpft arbeiten und nicht losgelöst von allem anderen. Und das finde ich eine spannende Geschichte. Wir reden ja immer wieder drüber. Und was ich auf verschiedenen Veranstaltungen auch festgestellt habe, sehr, sehr viele Systemhäuser beschäftigen sich im Moment sehr intensiv damit, wie können wir unser Geschäft professionalisieren, müssen wir CRM einführen, sollten wir, aber welches brauchen wir und wie gehen wir daran? Das sind so Themen, die wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehabt haben, auch in den Gesprächen. Oder dann dieser Austausch, welche Tools verwendest du, wie setzt du die ein? Und das ist schon wirklich spannend, weil da wirklich wahnsinns viel im Umbruch ist und es wahnsinns viel Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich glaube aber viele Unternehmen und auch gerade große tatsächlich immer gucken, wie sie das Bestehende irgendwie optimieren oder effizienter machen können, aber gar nicht sehen, dass man bestehende Dinge vielleicht gar nicht mehr braucht und mit ganz neuen Tools ganz anders machen kann. Das wäre auch ein Thema für einen Weiserer gewesen. Der ist ja mit dem Appiomat, mit dieser Middleware-Geschichte da, mit dem Backend as a Service unterwegs. Und
solche Sachen verknüpfen.
Und die setzen, können, ja. Da ja auch auf, um Altsystemen tatsächlich dann zeitgemäße Frontends zum Beispiel zu geben.
Ja. Also die haben da noch viel Arbeit vor sich und vor allen Dingen einen riesigen Markt, den sie hier noch bearbeiten können, ne? Weil die sind eigentlich alle bereit. Und sehen sich so. Und das ist, da gehe ich jetzt mal ganz kurz, schweife ich mal ab, hier auf eine aktuelle Studie, die ich hier vorliegen habe,
die Dell EMC gemacht hat. Da hatte ich dich eh gerade rausgerissen. Ich glaube, das sind wir genau in der richtigen Stelle jetzt wieder angeknüpft.
Die zahlt genau da drauf ein. Also da war letztlich auch die Fragestellung, oder sagen wir mal so, die Herangehensweise war, dass man halt sagt, naja, die Unternehmen sind die sich ja alle eigentlich mehrheitlich einig, dass sie eine Transformation ihrer IT auch herbeiführen müssen. Und dass das einfach unerlässlich ist, um auch in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. So, und dann hat man einfach mal hier eine Studie da drauf gesetzt mit genau diesen Fragestellungen und Folgendes festgestellt. Es sind gerade mal, also es sind ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen, die überhaupt mal ihre IT-Anforderungen so definiert haben und so aufgestellt haben, dass die überhaupt in der Lage sind, etwas zu machen. Das ist ja auch immer das, was du sagst, Andreas, die sind dort vielfach einfach Sklaven ihrer proprietären Systeme, die sie da irgendwie bedienen müssen und haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, keine Tools und kein Handwerkszeug, das mal aufzubrechen und mal Wege des modernen Marketings, modernen Vertriebsarbeit und so weiter gehen zu können. Und da ist einfach das ist einfach die ganz große Masse. Also in der Studie kam letztlich raus, dass gerade mal 5% der Unternehmen mittlerweile den Schritt geschafft haben, diese ganzen Infrastrukturprobleme, die sie teilweise haben mit ihrer IT, überhaupt zu lösen, das aufzubrechen, moderne Methoden einzuführen, bis hin dahingehend, dass man seine IT-Abteilung als ein Profit-Center versteht, ja, und sagt, ihr müsst uns bedienen und wir kaufen bei euch ein und ihr müsst uns diese Sachen einfach zur Verfügung stellen. Ich muss mir bestimmte Services klicken können, ich muss mir bestimmte Tools klicken können, die ich einfach brauche, und das funktioniert nicht. Und ich meine, brauchst du bloß mal zurückdenken an deinen alten Arbeitgeber und ich an meinen alten Arbeitgeber. Ja, du konntest im Prinzip auch gar nichts machen, weil es gab im ganzen Unternehmen wahrscheinlich genau zwei Kreditkarten, die du mal irgendwo bei einem Dienst hättest hinterlegen können, um eine bestimmte Funktion zu nutzen. Das ist alles gar nicht möglich. Und das ist auch Aufgabe der IT heute, einer IT-Abteilung heute, sowas den Mitarbeitern einfach auch zu ermöglichen, sich bestimmte Tools anzueignen oder bestimmte Dinge zu nutzen. Da kommt dann immer das Thema Schatten. IT natürlich zum Tragen, über das dann viel gesprochen wird, weil ganz einfach die Notwendigkeit in den Fachabteilungen natürlich da ist, da voranzukommen, ja, und wird ausgebremst durch irgendwelche Infrastrukturgeschichten, ja, und durch die IT-Abteilung, die das nicht zulässt und alle Schotten dicht macht, ne? Und da kommt man natürlich nicht voran. Also das ist erschütternd, wenn man sich die Zahlen dieser Studie anschaut, wenn die auch bei uns in den Shownotes mit reinmachen. Da ist noch echt viel Arbeit zu leisten. Das ist unglaublich, wie schleppend das vorangeht.
Also das ist vielleicht auch gleich ein passender Hinweis an der Stelle. Gestern in der Redaktionskonferenz haben wir klar gesagt, dass wir selbst auch noch einen gewissen Weg vor uns haben, um den Anspruch, den wir an den Podcast haben, hinsichtlich eine Art Ratgeber im Bereich Digitalisierung zu werden, sicherlich noch einen Weg vor uns haben. Und der erste Step, den wir aber auf jeden Fall leisten können und auch wollen, ist, dass wir zumindest mal ein Quell von Informationen werden, also Drittinformationen. Das heißt, wir beginnen jetzt ganz klar mit der haufenweisen Ablage von Studien und interessanten Links auf der Seite des Channelcast. Und zwar nicht nur die einigen wenigen, sondern auch diejenigen, die wir selber intern in unserem Paper als Vorlage oder als Guideline für den Channelcast heute verwenden. Kann sich jeder rausgreifen oder picken, was er dann für sich für interessant hält, und werden da heute auch 4 Studien ablegen, die auf dieses Thema einzahlen, was ihr zwei gerade besprochen habt, nämlich im Prinzip, ja, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen dafür, ne? Arbeiten 4.0 oder wir werden ablegen die Proklamation Zukunft der Arbeit, das Weißbuch für Arbeiten 4.0 und in dem Zusammenhang noch Digital Intelligence Briefing und Predictive Analysis, alles im Kontext von modernen Arbeiten. Also ich habe die 4 gelesen, ich fand sie sehr, sehr aufschlussreich, weil es auch eine klare Aussage einerseits zur Tool-Landschaft ist, auf der anderen Seite aber auch zur erforderlichen Veränderung von Führung und Führungssystem, Führungsverhalten. Das geht da zwingend einher. Also das bedeutet nicht weniger als wie ein Stück weit auch ein Kulturwandel in der Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden müssen.
Ja, absolut. Das stimmt schon.
Gut, und wer da das Know-how aufbaut, ist natürlich beratungsseitig und umsetzungsseitig ganz weit vorn. Schönes Betätigungsfeld für Beratung, gerade IT-nah.
Ja, klar.
Ja, da ist noch viel zu tun und viel zu leisten. Ich glaube, das kann man auf alle Fälle schon mal festhalten. Und es gibt parallel noch eine zweite Studie zu dem Thema. Die hat die Überschrift: Deutsche Unternehmen überschätzen sich völlig. Was ihren digitalen Reifegrad anbelangt. Also da war mal so die Frage nach einer Selbsteinschätzung: Wo stehen Sie eigentlich gerade? Sehen Sie sich eher als ein Verweigerer? Also auch, es gibt ja auch tatsächlich einen Großteil an Unternehmen, die für sich selber genommen überhaupt keinen Grund sehen, handeln zu müssen. Ja, also einfach denken: Ist doch alles wunderbar, es passt alles. Wir haben keine Schmerzen. Das wird auch die nächsten Jahre einfach so weiterlaufen, wie wir es bisher machen. Und das ist immerhin jedes 5. Unternehmen. Echt? 20% der Unternehmen denken, sie haben keinen Grund zu handeln, sie müssen überhaupt nichts machen, es ist alles in Ordnung, es passt. 64% sind zumindest so weit, dass sie intern mal die ersten Projekte aufsetzen, mal die ersten Versuche starten, ja, also im kleineren und im größeren Stil. Und 16% sagen, ja, bei uns ist das nicht nur so ein bisschen ausprobieren, sondern wir nehmen jetzt richtig Anlauf und begeben uns so mal richtig mit allem drum und dran in Richtung digitale Transformation und versuchen, unsere ganzen Geschäftsmodelle, die wir heute am Start haben, zu überdenken, zu hinterfragen, zu überlegen, wie können wir Dinge neu digital aufsetzen, wie können wir das abbilden, welchen Weg müssen wir gehen und dort dann wirklich den Schwerpunkt und den Akzent auch draufsetzen. Und ja, das finde ich schon sehr, sehr interessant, diese Zahlen. Ja, also es herrscht teilweise halt in Unternehmen schon echt nach wie vor eine gewisse Blindheit, ne? Und ich kann mir gerade vorstellen, für größere Unternehmen ist das natürlich schon auch echt eine Herausforderung. Auf der anderen Seite gibt es halt Unternehmen, die da schon sehr, sehr weit sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt von John Deere, Traktorenhersteller.
Ja, Traktoren und Mähdrescher.
Den seit Anno, ich weiß es nicht, was gibt.
Die Landwirtschaftsmaschinenhersteller sind sehr, sehr weit
mit dem, was sie treiben. Dieses ganze Thema Landwirtschaft mittlerweile so dermaßen digitalisiert haben, dass du mit einem Traktor, der ja ein Schweinegeld kostet, wenn du dir den anschaffst, mit dem ganzen Fuhrpark drumherum, mittlerweile per GPS nicht nur gesteuert wird, sondern auch die Nutzung des Fahrzeuges darüber abgerechnet wird. Also das ist quasi Landmaschine as a Service. Mhm. Ja, und die auch feststellt, wenn du auf einem Acker unterwegs bist, der dir nicht gehört, ja, und dann einfach schlicht und einfach funktionieren die Maschinen dort nicht.
Also da kann ich nur eins draufsetzen.
Das ist total irre. Also wer mal Zeit hat, möge sich mal auf die Webseite von John Deere begeben und mal nachlesen, wie weit die in puncto Digitalisierung sind. Das war früher ein Haus, was Traktoren hergestellt hat und Maschinen verkauft hat. Und diese Dinger, die sind so dermaßen durchdigitalisiert mittlerweile. Und es gibt so viele Services, die du dir als Landwirt einkaufen kannst bei denen. Das ist unglaublich. Unglaublich.
Ja, also auf der Euroshop waren wir ja Gastaussteller bei der Firma Insensive, ist ein Freund von mir, im besagten machen Automatisierung, ist im Prinzip der Erfinder von den Flaschenrücknahmeautomaten, die ihr heute in allen LEH-Läden so kennt. Ganz genau. Und die haben zwei neue, weltweit einzigartige Sachen entwickelt. Das eine war der Gasflaschenrücknahmeautomat, mit dem sie auch, also sind geflutet worden da auf den Ständen. Ich weiß nicht, jeder, der den Prozess der Gasflaschenrückgabe im Baumarkt kennt, der weiß, was das für ein Aufwand ist.
Das ist doch totaler Scheiß, oder nicht?
Jetzt Moment schon mal. Ja.
Das ist wirklich ätzend, aber egal. Und die haben auch was Zweites entwickelt, wo genau von besagten Herstellern, also John Deere in dem Fall, tatsächlich eine Truppe aus USA eingeflogen ist. Und zwar haben die eine Lösung entwickelt, die quasi beim Mähdrescher eine drahtgebundene, verbundene Drohne aufsteigen lässt und beim Mähdreschen die Feldüberwachung macht. Und also auf der einen Seite, um halt so ein Kitz, was möglicherweise da eingeschreddert wird, kann man verhindern. Aber im Wesentlichen geht es daraus über Bodenbeschaffenheit und Scannung eine optimierte Ernte und eine optimierte Ausbringung zu fahren. Also das heißt, Stichwort Glyphosat, nicht einfach nur platt drüber zu gehen, sondern über die Bilderkennung und Videoerkennung kann man eben rausfinden, wo sind stärkere Unkrautfelder, wo sind schwächere Unkrautfelder und kann dann quasi ein paar Meter später, wenn dann der Traktor hinterher nudelt mit seiner Giftwalze, entsprechend genau auf der Flächeneinheit die Ausbringung so vernünftig aussteuern, dass weniger Spritzmittel eben ausgebracht werden und Ressourcen geschont werden. Natürlich geht es um Kosteneinsparung letzten Endes, dass das Unternehmen motiviert. Hammer, ne?
Also, aber das ist schon irre, was da alles geht.
Ja, irre, was alles und geht. Auch hier wieder Unternehmen aus Bielefeld, ne? Weltmarktneuheit.
Also Unternehmen aus dem ostwestfälischen Raum oder aus dem westfälischen Raum sind da schon wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Es gibt den Marktführer für, ich glaube, GPS-gestützte Navigation von oder automatisches Fahren von Landmaschinen, die sitzen in der Nähe von Paderborn. Das ist wirklich spannend.
Lass uns das jetzt mal noch mal ein Stück weit.
Christian, lass mich gerade eine Zahl ergänzen. Entschuldige die Unterbrechung. Weil du ja eben gesagt hast, die Unternehmen überschätzen sich und sehen nicht so richtig, wo die, oder viele sehen nicht so richtig, wo es sich verändern sollen oder sich überhaupt verändern sollen. Da habe ich eine ganz interessante Zahl beizutragen, und zwar von der GfK. Gibt es eine Studie des Dienstleistungsbarometer. Da fragen die bei Systemhäusern immer ab, wie weit seid ihr denn mit der Dienstleistungsorientierung, was treibt ihr so? Und da ist unter anderem eine Frage dreht sich darum, ob Systemhäuser eine Notwendigkeit sehen, ihr Geschäftsmodell zu überarbeiten. Und die Ergebnisse sind recht interessant. Es gibt immer eine Gruppe, die sagt, nö, Geschäftsmodell, alles in Ordnung, brauchen wir nicht. Die ist allerdings relativ klein, bei 15%. Es gibt eine Gruppe bei 35%, die sagen, ja, wir haben die Notwendigkeit erkannt. Wir werden auch dran arbeiten. Das ist schon geplant. 31% sagen, ja, wir sind bereits in der Umsetzung. Und tatsächlich 19% sagen, ja, wir haben uns tatsächlich umgestellt, wir haben neue Geschäftsmodelle erschlossen, wir tun neue Dinge. Und das zeigt dann auf der anderen Seite, also gespiegelt auf den Channel, wie stark da tatsächlich die ganze Geschichte in Bewegung ist und wie weit vorne das Thema im Kopf ist. Es gibt ja immer Leute, die sagen so, ja, die Systemhäuser, die blicken das ja gar nicht, und bis die da irgendwas ändern, und das ist eh alles zu spät und so. Aber ist tatsächlich so, das sind Zahlen aus 2016. Die Studie geht jetzt wieder neu ins Feld im Sommer. Das heißt, die Bewegung in den Systemhäusern ist massiv. Und die Bewegung auch Richtung Beratung und Richtung Cloud-Angeboten, nicht nur Richtung Managed Service, sondern auch Richtung Cloud-Angeboten ist schon sehr, sehr heftig. Haben die alle verstanden, wo sie hin müssen? Nicht unbedingt, aber die sehen deutlich die Notwendigkeit, was zu tun und aktiv zu werden. Und das deckt sich ja auch mit den Gesprächen, von denen ich vorhin berichtet habe, dass man versucht, das Geschäft mehr zu professionalisieren, CRM einzuführen und andere Tools einzuführen.
Ja, also nochmal drauf zurückzukommen, also von denjenigen Unternehmen, die hier in der Studie befragt wurden, die von sich gesagt haben, wir sind nicht nur mitten in der digitalen Transformation, sondern betrachten die zum Teil schon als abgeschlossen, weil wir mittlerweile fast ausschließlich mit unseren neuen Geschäftsmodellen arbeiten. Wenn man die befragt, was das für ihre IT bedeutet, also was sie da in dem Bereich gemacht haben, dann kommt von allen die Aussage, wir betrachten unsere IT-Abteilung, sofern es überhaupt noch eine IT-Abteilung im klassischen Sinne sozusagen gibt, als Profitcenter. Und wir erwarten von denen, dass die uns einfach alles zur Verfügung stellen, was wir brauchen, und zwar agil, ja, auf Zuruf, muss das einfach sofort an den Start gebracht werden. Es muss skalierbar sein, weil im Fall der Fälle habe ich keinen Bock darauf zu warten, bis ein Entscheidungsprozess ein halbes oder ein Dreivierteljahr dauert, dass dieses oder jedes System eingeführt wird und meine Kunden dann schon lange wieder weg sind, sondern ich brauche es ad hoc. Also der Faktor Zeit ist einfach wichtig. Das Angebot muss stimmen, sodass man als Unternehmen das Gefühl hat, ich kann jederzeit eine Spielwiese betreten, wo ich sage, hier probiere ich ein neues digitales Geschäftsmodell aus und ich muss mir dieses baukastenartig einfach zusammenstellen können. Und das ist die Erwartungshaltung von Unternehmen, die bereits, wie gesagt, diese digitale Transformation auch durchgeführt haben und denen klar ist, wohin der Weg geht und die auch so arbeiten. Also selbst extrem.
Das ist die Erwartungshaltung der Fachabteilungen.
Ganz genau.
Ich meine, das in dem Dilemma stecken die Systemhäuser ja seit, weiß nicht, 5, 7 Jahre.
Und genau, da wollte ich jetzt hinaus.
Ne? Das eine ist der Wächter des Grals, seines Zeichens CTO. Und das andere sind halt dann die Fachabteilungen, die Herausforderungen haben und vorwärts kommen wollen und müssen. und das Bindeglied, das es jetzt irgendwie richten soll, ist der CDO oder der CIO. Mhm,
ganz genau.
Also wir erleben das ja auch quasi tagtäglich, dass irgendwie von Fachabteilungen händeringend nach Umgehungsstrategien gesucht wird,
ja.
Aber letzten Endes dann auch, meine ich mit Recht, irgendwo von den IT-Abteilungen wieder eingefangen werden. Naja, aus datenschutzrechtlichen Gründen, naja,
sagen wir
aus
strukturellen
Themen heraus.
Du kannst die Geschichten ja nicht wild wachsen lassen. Das ist schon wohl ein Anliegen, wo du sagen musst, Freunde, irgendwann haben wir so viel Systemchaos in allen Abteilungen. Keiner weiß mehr, wo die Daten liegen und wer auf was zugreift und alles ist fürchterlich. Also das ist schon richtig.
Passieren tut's ja trotzdem.
Ne?
Wenn du dir heute anschaust, in wie vielen Unternehmen Dropbox vollkommen Standard geworden ist oder auch wie das Tauschen über Google Drive.
Ja klar, also natürlich ist Phänomen Dropbox ist ein ganz gutes Stichwort. Natürlich sagen die Leute irgendwann mal, wenn ich von unterwegs, ob ich jetzt im Homeoffice arbeite oder von irgendeinem anderen Rechner aus oder wie auch immer, nicht an meine Daten rankomme, dann richte ich mir einfach mal so eine Dropbox ein, dann kann ich sicherstellen, dass ich meine Präsentation und sonstigen Unterlagen einfach immer im Zugriff habe. Es ist aber ein leichtes eigentlich für ein Unternehmen zu sagen, bevor die Leute hier alle Dropbox nehmen, führe ich ein System ein und stelle das den Mitarbeitern schlicht und einfach zur Verfügung. Aber das tut man einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt man natürlich schnell.
Die IT hat so viel zu tun, dann mach mal ein Ticket auf.
Ganz genau. Es gibt aber, wenn man sich damit beschäftigt, mit OwnCloud und ähnlichen, durchaus die Möglichkeiten, innerhalb einer eigenen Unternehmenscloud solche Dienste für Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Es ist ja keine Frage der Technik, dass es technisch nicht möglich wäre, sondern es ist eine Frage des Wollens und eine Frage dessen, wie definiert sich und wie versteht sich eine IT-Abteilung? Versteht es sich als jemand, der versucht, die Mitarbeiter zu unterstützen und zu sagen, was braucht ihr an Werkzeugen, an Tools, an Instrumenten, damit ihr eure Aufgabe gut erledigen könnt und gut vorankommt? Oder hält man sich für jemanden, der sagt, wir müssen alle ganz restriktiv sein, macht da mal bitte keinen Wildwuchs, keine Experimente, wir wollen immer auf Nummer sicher gehen und da erlauben wir nichts von links nach rechts. Wir haben hier ein Office-Paket, da haben wir jetzt Lizenzen gekauft und die Laufzeit ist auch noch die nächsten 3 Jahre und damit müsst ihr jetzt einfach mal zu Rande kommen. Das muss, ja? Und das muss ja auch mal reichen. Ne? Also da ist schon auch wirklich eine große Lücke da. Und wenn man das jetzt mal aus einer Sicht eines Startups sieht, ja, also sind ja auch alles noch junge Unternehmen, Andreas. Wir hatten natürlich die Möglichkeit zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Und wir haben ja auch Systeme ausprobiert und dann auch wieder verworfen. Es fällt uns noch relativ leicht, weil wir halt eine überschaubare Anzahl an Mitarbeitern sozusagen haben, wo man dann relativ schnell auch nochmal wechseln kann. Irgendwann kommst du aber in großen Unternehmen natürlich in die Situation rein, dass sowas nicht mehr so einfach möglich ist. Ja. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man sowas trotzdem hin? Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Systemhäuser hier ein Stück weit ein Bindeglied darstellen. Also die auf ihrer Seite gewisse Services abbilden und gewisse Sachen einfach zur Verfügung stellen, weil man das Unternehmen auch kennt, weil man mit diesem Systemhaus auf anderen Gebieten auch viel zusammenarbeitet, so dass man sagt, naja, diese Agilität, die ich als eigenes Unternehmen nicht vorhalten kann oder im Moment nicht erbringen kann, weil ich die Strukturen dafür nicht habe und auch möglicherweise die Einsicht an bestimmten Stellen einfach nicht da ist, dass man sagt, dann versuchen wir das ein Stück weit auszulagern und arbeiten hier mit dem Systemhaus zusammen, das uns solche Plattformen zur Verfügung stellt. Also es ist ja halt durch die Möglichkeit. Und ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein durchaus gangbarer Weg heute für ein Systemhaus ist, sich so zu positionieren.
Absolut.
Und genau solche Unternehmen in der Richtung anzusprechen. Also sagen, ihr könnt es nicht selber, ja, ihr werdet dort einfach nicht hinkommen, ihr habt eure AS400 immer noch im Keller stehen. Ja. kriegt ihr solche Lösungen nicht drauf und von eurer ganzen Infrastruktur her passt es nicht. Aber wir können euch sowas anbieten und zwar mit einer gesicherten Umgebung. So, und das kann man ja alles definieren. Ja. Also es gibt schon Mittel und Möglichkeiten.
Es gibt ja auch Häuser, die sowas tun.
Die gibt es mit Sicherheit.
Es gibt ja Häuser, die sowas tun. Es gibt ja im Amazon-Umfeld etliche AWS-Partner, die auf Amazon-Infrastruktur dann genau solche Dinge tun.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder im Microsoft-Umfeld auf Microsoft-Basis.
Ja.
Das ist schon wirklich interessant und das Und da wird das auch hingehen.
Ja. Also das vielleicht nochmal in Verbindung eben gerade mit den Studien. Wie gesagt, die ganzen Links stellen wir da auch mal zur Verfügung.
Ja? Es setzt allerdings voraus, und da sind wir dann beim Punkt, den wir vorhin schon mal von der anderen Seite aufgerollert hatten, nämlich von der Marketingseite, es setzt natürlich voraus, dass man, also man kann all dieses nur dann tun, wenn man ein erheblich tieferes Kundenverständnis hat, als das heute oft der Fall ist.
Das brauchst du.
Man muss exakt wissen, was der Kunde da tut.
Ja.
Und man muss die Dinge kennen, denn nur so kannst du dem Kunden auch nahelegen, mach doch, probier doch mal.
Das und idealerweise gehst du da sogar noch beraten vor. Wenn du heute als Systemhaus mein Unternehmen reingehst und nimmst mal Kontakt mit der dort ansässigen Marketingabteilung auf und fragst die mal, was macht ihr heute im Bereich digitales Marketing eigentlich oder wo würdet ihr eigentlich ganz gerne hingehen wollen? Ja? Was macht ihr im Bereich Social Media beispielsweise? Ja? Wie präsentiert ihr euch? Was macht ihr in Facebook? Seid ihr auf Twitter unterwegs? Xing, LinkedIn, keine Ahnung, habt ihr da Seiten angelegt? Bespaßt ihr die Leute, eure Kunden irgendwie? Wie haltet ihr da Kontakt? Wie versorgt ihr die digital mit Informationen? Ich glaube, da wendet ihr ganz schnell, sage ich jetzt einfach mal platt, ich glaube, viele würden das gerne, wissen auch, dass sie es eigentlich tun müssen, ihnen sind aber die Hände gebunden. Sie können es schlicht und einfach nicht. So. Und diese Anforderungen, die muss ich halt einfach mal einfangen und mir dann überlegen, wie kann ich das auf der Systemhausseite abbilden, sodass ich diese Service dem Kunden anbieten kann, die das auch nutzen können und sich keine Gedanken darüber machen können, oh je, baue ich jetzt hier irgendwie eine Schatten-IT auf? Muss ich jetzt hier mit meiner privaten Kreditkarte das irgendwie erstmal zahlen, ja, und dann versuchen, über eine Rechnungsstellung anschließend von meinem Chef wiederzubekommen? Ich meine, das sind ja alles so ganz praxisnahe Geschichten, die dort stattfinden. So, und das muss man halt einfach mal in Ordnung bringen. Andreas, du rufst mich gerade an?
Nee.
Ach, der Andreas Wenninger ruft gerade an.
Echt?
Ist der weg?
Ist der rausgefallen?
Ja, schaut.
Der ist rausgefallen. Der
ist rausgefallen. Ja, jetzt warte mal reingehen.
Setz eine Kapitel.
Deswegen
dass du die Stelle wieder findest, Christian.
Aber hier steht noch, die Verbindung steht. Jetzt breche ich die mal ab und nehme die nochmal neu auf. Ich öffne mal Slack. Ja, jetzt klingelt das Telefon bei mir. Okay, ich kann jetzt nicht
rangehen. Setz kurz ab und geh ran. Kannst du rausschneiden nachher bei der Aufnahme.
So, jetzt probiere ich es nochmal.
Du musst bloß die Stelle wiederfinden.
Wieso die Stelle?
Um es zu schneiden.
Und brauche ja nicht schneiden. Na, wir machen das live hier.
Da. Stimmt, es zählt und das gesprochene Wort, wie eine Ex-Kollegin immer gesagt hat bei Interviews. Denken Sie immer dran, es zählt das gesprochene Wort. Genau.
So, Verbindung steht wieder, aber irgendwie passt gerade nicht. Andreas?
Ja, bin wieder da.
Ah, jetzt du bist du wieder da.
Du bist Glück. Irgendwann rausgefallen, glaube ich, gell?
Ja, wie soll ich sagen? Man sollte keinen Podcast machen, wenn eine Serviceunterbrechung vom Internetanbieter zu dem Zeitpunkt angekündigt ist.
Ouch. Ach so. Wir haben jetzt so viel gequatscht, wir haben jetzt gar nicht mitgekriegt, wann du rausgefallen bist.
Das ist die eigentliche Tragödie. Das ist die eigentliche Tragödie, dass man hier eigentlich dem Überfluss preisgegeben ist.
Das ist diese Ökonomie der Aufmerksamkeit, oder wie das so schön heißt.
Genau.
bis wohin hast denn du noch mitbekommen?
Was war denn das Thema gerade?
Wir hatten über das Thema gesprochen, dass wir gesagt haben, wie muss ich heute im Zeitalter der digitalen Transformation, und wir haben ja gerade anhand vieler Studien auch gelernt, dass die Unternehmen dort sehr wohl sprungbereit sind und das auch möchten und auch erkannt haben, aber oftmals einfach in Gefangene ihrer selbst sind, ja, also sich selbst quasi nicht befreien können, weil es eben so verkrustete Strukturen im Unternehmen gibt oder die IT eben so stark und so restriktiv ist, dass sie links und rechts nicht erlaubt und den Fachabteilungen dann auch die Hände gebunden sind, sich mit geeigneten Tools und Werkzeugen so aufzumunitionieren, dass sie einfach neue Wege bestreiten können, Dinge auch ausprobieren können, einfach auch eine digitale Spielwiese zur Verfügung haben. Und da war unsere Überlegung, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das ja ein ganz guter Ansatz, sich als Systemhaus so zu positionieren gegenüber Unternehmen und zu sagen, ja, wenn ihr selber nicht in der Lage seid, sowas machen zu können, dann bieten wir solche Services ganz einfach für euch an. Und Beispiel war eben gerade über das Letzte, was wir gesprochen haben, dass du als Systemhaus natürlich sehr gut darüber informiert sein solltest, wie die einzelnen Fachabteilungen auch arbeiten und was deren Schmerzen sind. Und dann haben wir gesagt, wie ist es eigentlich als Systemhaus, wenn du mal als Systemhaus Kontakt aufnimmst zu der Marketingabteilung in einem Unternehmen und die mal danach befragst, was die eigentlich brauchen. Könnt ihr Social Media so spielen, wie ihr es wollt? Habt ihr da die Messinstrumente dafür? Könnt ihr Mail-Kampagnen aufsetzen? Alle Dinge, die man sozusagen braucht, ne?
Also ja, genau diese Handgriffsbeobachtung bei innerbetrieblichen Abläufen. Das wäre meines Erachtens nach einer der ersten wichtigsten Schritte, um mal auf Management-Ebene zu erkennen, wo klemmt's denn eigentlich, wo sind die Ineffizienzen. Ja. Und auch da ist man ja nicht mehr auf Befragungen angewiesen, sondern die Tools, die wir in der externen Kommunikation einsetzen, könnte man ja auch intern einsetzen. Also ich sage jetzt mal Analyse-Tools, die Bewegung der Mitarbeiter in diverser Softwarelandschaft tracken oder auch dann entsprechend zutage tragen, wo wird ein Button nicht gefunden, wo wird nicht geklickt, wo wird jemand zum zeitlichen Pflegen von Daten genötigt, wo kriegt er bestimmte Informationen nicht mit, weil sie für ihn nicht konfiguriert sind und. Das wäre schon schön, wenn man sowas innerbetrieblich sehen könnte im Sinne von, was unterstützt meinen Mitarbeiter und was behindert eigentlich meinen Mitarbeiter? Da haben wir natürlich sofort Gewerkschaften auf dem Plan, arbeitsrechtliche Themen auf dem Plan.
Ah, das sind personenbezogene Daten, da hast du einen ganzen Arsch voll,
wenn ich das so sagen darf. Keine Frage.
Geschichten am Hacken, aber das ist natürlich ein sinnvoller Ansatz.
Ja, also technisch wäre da heute einiges möglich. Wer cloud-basierend seine Systeme hat, sowieso, weil es ja nichts anderes als wie Webseiten. Mit proprietären Systemen geht es auch, aber ein bisschen aufwendiger. Aber das halte ich für so eine wichtige Grundvoraussetzung, einfach auch immer zu gucken, wo sind heute die Ineffizienzen und wo kann man dann entsprechend ansetzen. Der weitere Punkt, wie kann man da den Befreiungsschlag wagen oder loslegen? Also ich glaube im Übrigen, dass wir in Deutschland gar nicht so weit hinten liegen.
Sprechen da schon eine sehr deutliche Sprache. Also da sind wir ist in vielen Bereichen schon ganz schön weit hinten, wenn man das mal so betrachtet. Aber lass uns das mal ein bisschen konkreter besprechen. Also nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat ein bestehendes CRM-System, ja? Irgendwann mal vor 10, 15 Jahren eingeführt, wie auch immer. Jetzt gibt es beispielsweise innerhalb der Marketingabteilung eine Gruppe oder eine untergeordnete Abteilung, die dafür verantwortlich ist, Kunden zu den eigenen Veranstaltungen zu bringen, ja, weil dieses Unternehmen ein
gern genommenes Thema
regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen macht beispielsweise. Und die sagen, unser CRM-System, mit dem wir dort arbeiten, taugt dafür einfach nichts, weil wir die Prozesse, die wir brauchen, um jetzt hier Vertriebsarbeit leisten zu können, das können wir nicht. So, und die junge Dame oder der junge Herr, der sich der dafür verantwortlich ist, schaut sich jetzt mal so ein bisschen im Internet um und sagt, da gibt es ja so ein CRM-System wie Pipedrive, ja, was wir zum Beispiel eben nutzen, und sagt, das ist genau das, was ich brauche, da kann ich meinen Prozess einfach mal selber modellieren und kann mir den so aufsetzen, wie ich brauche, und da kann ich meinen E-Mail-Verkehr mit abbilden und ich sehe das alles und so weiter und so fort, und ich kann To-Dos vergeben, ist alles transparent, können alle Leute draufschauen. Der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, sowas einzuführen und sowas einzusetzen. Da wird er schlicht und einfach gehindert daran. Ja. Oder aber er sagt, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, hinterlege hier meine privaten Kreditkarte, ja, und hoffe, dass ich das Geld irgendwann wieder rauskriege, aber ich erzähle niemand was davon. Aber ich will einfach mit meiner Arbeit ein Stück weit besser vorankommen, als ich es mit dem proprietären System kann, was wir heute im Anschlag haben. So. Das ist ja ein ganz typisches Dilemma und eine ganz typische Herausforderung, die du in solchen Abteilungen hast. Wie löst man sowas? Kriegt man das überhaupt gelöst? Das ist für mich die große Frage.
Hängt von der Organisation ab.
Hängt von der Organisation ab und vom ein Stück weit von dem Willen natürlich, ne?
Ja klar, es muss ja einer sehen, dass das ein echtes Problem ist. Ja,
Andreas ist schon wieder so ruhig.
Na, ich denke gerade nach. Gibt es dafür eine Herangehensweise oder Lösung? Ich glaube nicht.
Nee, du kannst ja, denn was standardisiert ist nicht, das ist individuell.
Na, ich glaube schon, dass das dann, also ich versuche mir das jetzt mal gerade ein bisschen vorzustellen. Immer noch mit Blick auf, weil wir noch Channelcast heißen, in Blick auf ein Systemhaus. Wäre es denn nach eurer Meinung nach denkbar, dass ein Systemhaus hier sozusagen nochmal zwischengeschaltet, die eine Rolle übernimmt und sagt, passt mal auf, ich stelle euch hier jetzt mal so ein Bouquet an Tools und Werkzeugen zusammen, von denen wir glauben, dass ihr dort gut damit vorankommt und gute Arbeit auch leisten könnt. Und
aber das machen die doch.
Naja, aber würde jetzt ein Systemhaus einem Kunden ein System wie Pipedrive anbieten?
Na klar.
Das weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich getan wird. Weil die Idee wäre sowieso. Die Idee wäre ja, dass die Fachabteilung dann über das Systemhaus sozusagen Pipedrive kauft und abrechnen lässt. Also dass dieses ganze Thema Rechnung und Billing und wie viele Leute sind da drauf und wer ist dort Vollzahler und sonstiges, einfach vom Systemhaus wiederum aggregiert wird, ja, einfach zusammengefasst und konsolidiert wird, weil das ist ja auch immer noch so eine Geschichte, diese Kostenstruktur. Ja,
also bestimmte Dinge werden Stand heute über spezialisierte Agenturen abgefeiert. Habe ich eine Veranstaltung, besorge ich mir eine Agentur, die da was macht, dann schicke ich denen irgendwelche Daten, dann hänge ich ein Callcenter dahinter. Also so wird das ja abgefuckt.
Ja, das ist aber dann
Outsourcing. Das ist ganz klassisch. Das geht ja nicht systemtechnisch. Dass die Dinge natürlich über Systeme und automatisierbar und auch gingen, ey klar. Aber da denken erstmal nicht so viele drüber nach. Oder dass man so Plattformen nutzen kann, wie heißen diese Event-Plattform, wo du ein Event aufsetzen kannst und von Bezahlung bis Einladung und wirklich mit allem Zip und Zop bearbeiten kannst. Xing bietet sowas unter anderem an. Aber ich glaube, da laufen die Geschichten heute durchaus noch anders und durchaus klassisch. Da denkt keiner drüber nach. Wir haben eine Veranstaltung. Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Wir bomben erstmal.
Machen wir einen Serienbrief in Word.
Wir machen ein E-Mail und dann sind wir wieder beim Belästigungsmarketing. Wir bomben erstmal alle, die wir haben, mit dem E-Mail an und wenn es nach dem fünften Mal immer noch nicht funktioniert hat, dann nehmen wir ein Callcenter. So läuft das doch heute.
Ja, ja. Mm-mm. Nee, so läuft das nicht.
Boah, glaube ich schon.
So läuft. Es gibt sicher Firmen, bei denen das anders läuft. Es gibt aber unheimlich viele, bei denen das exakt so läuft. Und so sehen ja die E-Mail-Inboxen auch aus. Und deswegen ist es ja auch so unerfreulich, heute zu versuchen, irgendwelche Leute telefonisch zu erreichen, die da einfach keinen Bock drauf haben.
Ihr müsst mal ein bisschen weiterreden. Ich suche gerade mal noch einen Kontakt, weil ich euch das Gegenteil beweisen will.
Du, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die auch anders arbeiten.
Das glaube ich durchaus auch, aber ich denke, der Blick in die eigene Inbox genügt, um festzustellen, dass schon nach wie vor noch sehr stark auf diesem konventionellen Weg, sage ich mal, gearbeitet wird.
Ja, aber ihr seid ja jetzt schon wieder einen Sprung weiter. Deine ursprüngliche Frage war ja, Christian, ist es denkbar, dass Systemhäuser quasi einen ganzen Fundus an Applikationen, erstmal egal ob cloud-basierend oder nicht, potenziellen Kunden oder Kunden empfehlen und für die dann, ja, was weiß ich, administrieren, sofern überhaupt noch notwendig, implementieren, via API verbinden oder einfach nur vermitteln.
Ja. Ja,
also auch das muss man ja denken, dass das Systemhaus da eigentlich gar keinen Job oder Fuß mehr auf die Erde kriegt im Sinne von, das ist so easy peasy zu bedienen, dass man es einfach selber machen kann. Und das ist Realität in den großen Systemhäusern. Also sicherlich weite Teile der Systemhäuser sind auf ein, zwei, drei Applikationen nach wie vor spezialisiert, weil die einfach auch so, da ich mal, schulungsintensiv sind, dass es Sinn macht, sich da zu spezialisieren. Ich weiß aber beispielsweise von der Bechtle, die seit vielen Jahren sogar einen spezialisierten Distributor nutzen, der in München sitzt, dessen Chef einer der ehemaligen Also-Geschäftsführer ist und ich jetzt augenblicklich gerade nicht auf seinen Namen komme.
Ehemaliger Also-Geschäftsführer.
Ja, genau. Die haben eine Software-Distribution vor 4, 5 Jahren.
Ach, das ist William Gates.
Ja, ganz genau. William genau. Gates. Wie heißt denn?
Der Laden heißt.
Muss ich nicht googeln.
Prianto.
Prianto,
genau. Ja, Prianto. Genau. Die Prianto, die macht im Prinzip nichts anderes, als wie Software, egal ob installiert oder gehostet, gerade von Herstellern, die kleiner sind und über eine bestimmte Schwelle noch nicht drüber hinweg sind, dass sie gerade beim Mittelstand und Großkunden sozusagen in die IT-Policy hineinpassen, manchmal auch nicht im europäischen Markt vertreten sind, sondern international, die sourcen die und stellen die über standardisierte Schnittstellen zum Beispiel einer Bechtle zur Verfügung, die damit ihr Portfolio dramatisch aufbauen können und ihr Lösungsgeschäft unglaublich verbreitern damit und auch Kleinstanfragen, die aus einer Fachabteilung kommen, damit bedienen können, und eben diesen Spagat, bin ich jetzt der Andiener für die IT-Abteilung oder bin ich es für die Fachabteilung, so beantwortet, dass sie sagen, wir machen es im Prinzip beiden recht. Gleichzeitig noch mitbeantwortet hat, wir müssen nicht jede Softwarelösung selber hosten, sondern das quasi aus dem, meine ich nicht despektierlich, Herr Gens, Sie verstehen das richtig, ich bin ziemlicher Fan von dem, was Sie da machen, aus dem Bauchladen einer spezialisierten Software-Distribution herauspicken können. Ja, und die wachsen ziemlich, also sind extrem gewachsen in den letzten Jahren. Es scheint ein Bedarf da zu sein und löst einen Markt, also ein Kundenthema und es löst auch gleichzeitig ein Systemhaus-Thema, die sich damit wieder breiter, gleichzeitig aber auch spitzer aufstellen können und den Zugang zu den Fachabteilungen haben.
Ja, also das glaube ich durchaus, dass da positive Beispiele gibt. Ich glaube nur in der Masse hat sich das noch nicht wirklich so rumgesprochen, wie ich mich als Systemhaus in Zukunft tatsächlich positionieren muss. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil, den du hier gerade angesprochen hast, sich genau zu sehen und für sich zu überprüfen, welche neuen Modelle und neue Wege muss ich denn in Sachen IT-Bereitstellung heute eigentlich gehen, damit ich ein interessantes und lukrativer Dienstleister für Unternehmen bin.
Ja, du musst halt auf die Anwendungsebene kommen, in irgendeiner Form. Auf die Anwendungsebene, dass du mit dem Kunden dann drüber sprechen kannst, wie der am besten arbeitet.
Ja.
Oder wie der arbeitet oder wie das am besten geht und was da die Möglichkeiten sind.
Ja, auch bei der Auswahl der Dienste, die ich zur Verfügung stelle, muss ich natürlich auf dem Laufenden bleiben. Also ja, klar. Da passiert ja auch an allen Ecken und Enden ständig was. Es ist ja unglaublich, wie viele neue Tools und Werkzeuge dort jeden Tag an den Start gehen, die man untersuchen muss. Denk mal an Slack.
Ja, klar. Ja,
als Kommunikationstool beispielsweise. Ja.
Also es sind viele neue Namen, die du lernen musst.
Genau, es sind viele neue Namen.
Und die bleiben.
Viele neue Dienste. Und damit muss man sich ganz einfach auseinandersetzen und überlegen, kann ich die irgendwie ins eigene Portfolio mit einbauen?
Ja, genau so ist das.
So, und da denken auch die großen Systemhäuser sehr viel drüber nach, weil du gerade Bechtle genannt hattest. Der Kollege Martin Frieber hat einen sehr interessanten Beitrag geschrieben zum Thema digitale Transformation, Balanceakt zwischen den Stühlen, so lautet die Überschrift. Und die beschreibt mal sehr, sehr schön, in welchem radikalen Umbruch eben dieses traditionelle Geschäft gerade ist und wie Systemhäuser versuchen, das aufzufangen und dort wieder ihre Rolle zu finden und einzunehmen, ja. was man da tun muss. Und da gibt es eben auch völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt welche, die versuchen dann auf der grünen Wiese das ein Stück weit nachzubauen. Und es gibt Unternehmen wie Bechtle beispielsweise, die eben einen Großteil der Services, die sie heute dort zur Verfügung zu stellen, nicht nur alleine zur Verfügung zu stellen, sondern auch sagen, andere Systemhäuser, ihr könnt euch da übrigens auch mit andocken bei dem ein oder anderen Thema, weil uns ist es allemal lieber, dort eine vernünftige Plattform aufzusetzen und eine vernünftige Plattform und attraktive Plattform bereitzustellen, als noch ein weiteres System an den Start zu bringen, was auch wieder proprietär ist, ja, und so einfach das Portfolio ein Stück weit zu verbreitern. Also da wird im Moment, sagen wir es mal ganz einfach so, viel rumexperimentiert und das ist auch gut so, weil das wird sich irgendwann mal rausschütteln, was so der richtige Weg ist, aber zumindest sagt es die Bechtle Geschäftsführung für sich, der Guschelbauer, der Michael Guschelbauer, dass sie dort an allen Ecken und Enden rumexperimentieren. Ja, weil die kennen natürlich die Lösung auch noch nicht. Sie wissen auch noch nicht, wie es dann tatsächlich sein wird. Aber man ist da zumindest mit wachen Augen dabei und verschließt sich der Sache nicht. Ja, sondern sagt, ich muss da ein Stück Gelassenheit mitbringen und ich muss aber auch ein Stück Experimentierfreudigkeit mitbringen. Ja. Und in der Mischung muss ich dann einfach herausfinden, was ist. Aber ich kann ich kann nicht stillstehen bei dem Thema. Das ist so das traditionelle Geschäft, was wir so machen, wie heute, wird auf Dauer nicht funktionieren. So die Aussage. Also, das finde ich schon interessant.
Jupp.
Uns kostet die natürlich auch ganz schön Geld, sagen sie auch. Also Transformation wird auch teuer erkauft, weil du auch Fehler machst.
Günstig ist das nicht.
Du machst schlicht und einfach auch Fehler. Also manches endet einfach in einer Sackgasse, wo man dann sagt, es hilft nicht weiter. Ne?
Ja.
Aber der Veränderungswille, der ist, denke ich, eine ganz wichtige Motivationsgrundlage, um das zu machen. Aussitzen wird man es nicht können.
Nee. Nein.
Das mal so zu machen. Nee. Also der Beitrag, der mir sehr interessant, den ich sehr interessant finde, kommt auch in die Shownotes mit rein.
Jupp.
Jetzt muss ich mal wieder mal mit dem Andreas nachfragen, ob er noch da ist. Gerade im Moment nicht, ne?
Ich weiß nicht,
Stille auf der anderen Seite. Kann natürlich auch sein, dass er mal.
Nee, das glaube ich nicht.
Kurz irgendwo hingegangen ist. Ah, er ruft schon wieder an.
Der ist rausgefallen.
Der hat schon wieder einen Abriss.
Ach, Mensch. Ja, muss noch mal reinholen.
Ja, ich hole ihn nochmal. Jetzt muss ich bloß wieder schauen, wo habe ich die Nummer stehen. Die habe ich wieder in Slack stehen. Ja, wir verwenden hier für den Podcast ein ganz tolles Tool, das heißt Studio Link. Ich bin wieder weg, holst du mich wieder rein? Hat schon geschrieben. Ja, schauen wir mal zurück. Ja. So.
Wir sind sowieso schon relativ weit in der Zeit.
E4, B7.
Wenn ich hier mal 1, auf die 9, Uhr schaue.
1, 9. Call. Jetzt, oder?
So, jetzt gehe ich aber nochmal hin. Das
müsste wieder da sein. Funktioniert's? Nee, funktioniert nicht. Klingelt.
Ja, jetzt ist jetzt, wieder normale Internetleitung da, Entschuldigung. Jetzt.
Ja, kein Problem. Mal, ich habe das Fenster immer nicht offen, deswegen sehe ich immer nicht, wenn es dich raus hat sozusagen. Ich lasse das jetzt aber mal im Vordergrund. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Es gibt übrigens eine neue Version für Studio Link. Kannst du bei Gelegenheit mal installieren. Ich denke aber nicht, dass es daran liegt. Es ist wahrscheinlich irgendwie die Internetverbindung
abgerissen. Nein, wir haben hier tatsächlich eine Unterbrechung angekündigt. Ja.
Ach so, okay.
Genau.
Weil, kriegt mehr Bandbreite oder was?
Nee. Ich glaube einfach, dass die Telekom gesagt hat, wir haben jetzt genug Internet für heute.
Genau.
Nein,
wann hat es dich denn rausgehauen? Oder bis wohin hast du es noch verfolgen können?
Ja,
wir haben noch über Bechtle gesprochen.
Genau, also dass das vielleicht, also sinngemäß, dass die Bechtle da vielleicht schon so weit ist, ob es bei anderen so weit ist, bleibt noch offen, aber also das ist schon in der Systemhauslandschaft angekommen, sonst wäre das Wachstum von der Prianto nicht erklärbar.
Ja, von der Priante sehr wohl. Also ich denke, das ist dort mit Sicherheit auch eine, ich hoffe nicht eine rühmliche Ausnahme, aber zumindest ein Vorreiter, was dieses Thema anbelangt. Wie weit dort viele andere sind, ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber man kriegt es halt teilweise schon mit, dass manche schon überlegen und nicht wissen, wie sie dort konkret weitermachen wollen. Und wir wollen ja mal so ein bisschen zumindest skizzieren, wie so die Anforderungen von Unternehmen sind, die sich auf die Reise machen und sagen, wir versuchen jetzt die digitale Transformation zu bewerkstelligen und diesen Schritt auch zu leisten. Und wie kann ich so ein Unternehmen als Systemhaus dabei unterstützen und zur Seite stehen? Weil ich will mich ja da als natürlich auch nach wie vor als Partner etablieren. Und da muss ich eben bestimmte Anforderungen ganz einfach erfüllen. Das war so gerade das Thema. Genau, dann schauen wir mal bei uns drauf. Was haben wir denn noch alles so auf der Agenda draufstehen?
Was ich ja eine der beachtlichsten Meldungen der letzten Wochen fand, ist dieses enorme Supermarktsterben, was es in den USA gibt.
Ja.
Das haben wir auch auf Agenda stehen. Sollen wir mal drüber sprechen?
Ja. Also meinst Walmart und Konsorten?
Also gerade die größeren Märkte in den USA. Costco und solche Läden, die massiv Stores schließen. Es gibt Zahlen dazu, das können wir auch in den Shownotes mal hinterlegen. Und dann gibt es eine recht interessante, genau. Und zwar gibt es größere Pleiten, JCPenney, Radio Shack, Macy's, Sears. Und es gibt etliche Marktschließungen, auch von großen Märkten. Und es gibt etliche Malls, die inzwischen geschlossen werden. Und der erste Impuls war ja zu sagen, okay, das liegt alles am E-Commerce. Mhm. Was aber wohl gar nicht so stimmt.
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Was allenfalls die halbe Wahrheit ist. Wobei man schon sagen muss, dass sich echt relativ viel Richtung E-Commerce verschoben hat. Es gibt eine sehr interessante Analyse auf Atlantic und ich glaube, Andreas Wendinger hat noch eine ganz interessante These dazu, die drüber rausgeht. Auf Atlantic sind es drei Dinge, die sich verändert haben oder die eine Rolle spielen. Erstens E-Commerce und da vor allem die Zunahme des mobilen Shoppings, das heißt einfach einkaufen übers Handy. Mhm. Dann sagen die, und ich glaube, das deckt sich mit dem, was Andreas auch als These hat, dass es viel zu viele Malls und viel zu viele Outlets in den USA gibt. Das heißt, man hat sich einfach totgebaut. Es ist einfach wahnsinns zu viel. Und dann sagen die, es ändert sich gerade in Amerika auch eins, und zwar das Einkaufs- und Konsumverhalten der Amerikaner. Das heißt, die sagen, es gibt einen sehr, sehr starken Trend weg vom eigenen Kochen hin zu Essen in Restaurants. Die haben da auch eine recht schöne Grafik, die zeigt, dass sich das Wachstum im Bereich Restaurants und Bars extrem beschleunigt hat und dass es in derselben Zeit im Retail Sales, also im selben Ding eingebrochen ist. Das heißt, die Leute geben sehr viel mehr Geld tatsächlich für Essen in Restaurants aus und kaufen sehr viel weniger ein. Und da hat sich überhaupt die Dinge verschoben. Und die sagen, es gibt auch eine diese extreme Brand-Affinität, die es gegeben hat, also dieses wesentliche Markenbewusstsein, man muss unbedingt den letzten heißen Scheiß von Nike oder sonst wem haben, hat extremst nachgelassen, hat sich deutlich verschoben.
Mhm. Genau. Kann man denn da sogar unter Umständen die These ableiten, weil du gesagt hast, so die Interessen der Leute haben sich ein bisschen verschoben, also nicht mehr das Shopping und Shopping-Erlebnis steht sozusagen im Vordergrund, sondern man geht mehr in Restaurants, macht andere Aktivitäten, gibt da sein Geld lieber aus, dass sich die Leute quasi im Online-Shopping schon ausgetobt haben oder dass denen quasi reicht und sagen, naja, also shoppen tue ich halt online, das ist jetzt für mich
gar nicht unbedingt, die Leute shoppen nach wie vor auch normal. Das ist überhaupt nicht das Ding. Also sie shoppen auch noch normal. Bloß diese Masse an Märkten, die es gegeben hat, das war halt drüber. Es ist einfach viel zu viel gewesen. Also das heißt, man kann nicht mehr Leuten was verkaufen, als es Leute gibt.
Also ich fand ja damals, Andreas, bist du eigentlich noch da?
Ja, ich bin
da. Okay, also ich fand ja damals so während meiner Studienzeit, ich habe ja bei der Bundeswehr studiert in Neubiberg draußen und ich komme ja vom Land, ja, bin dann quasi nach München gezogen oder nee, von München, Neubiberg. Und das war 86, 87, 88, ja, so um den Dreh rum. Und da weiß ich noch, was das PEP in Neuperlach.
Ah, was das Leute gezogen hat.
Was das Leute gezogen und was Hammer, und was das für mich, auf mich selber auch für eine Faszination ausgeübt hat.
Ja.
Also, das war wirklich toll, dorthin zu fahren, so viele Läden auf einen Haufen zu haben, so große Läden, einen großen Mediamarkt, da konntest du Stunden da drin verbringen.
Genau, großen Bücherladen, große.
Richtig, der Hugendubel, riesengroß, da konntest du. Toll. Also man konnte da einen Samstagvormittag mal ganz locker drin verbringen.
Ja.
So.
Der Grün-Effekt.
Ja, genau. Wenn ich mich heute anschaue, keine 10 Pferde würden mich da mehr hinbringen mittlerweile. Da
bist du wahnsinnig. Ich war gestern.
Überhaupt keine Lust drauf.
Ich war gestern das erste Mal seit längerem wieder in den Riemarkaden.
Ja.
Und das hat ja auch noch so gezogen. Es gibt in München auf dem Land noch den, diesen Effekt. Es waren wahnsinns viele Leute aus dem Umland am Wochenende zum Flughafen, um da zu shoppen.
Tatsächlich.
Um da ins Airbräu zu gehen und um da so die große, weite Welt irgendwie zu erleben. Das ist auf dem Land sehr ausgeprägt, in den Städten ist das deutlich rückläufig. Das siehst du auch bei so Dingen wie Riemarkaden ziehen relativ gut. Das PEP ist dann schon dagegen ein bisschen öttelig. Das Olympia-Einkaufszentrum, die haben sehr viel gemacht. Die mussten aber auch sehr viel machen, um die Attraktivität wieder hinzubekommen. Und dieser Hype hat schon massiv nachgelassen. Und in den USA ist der wirklich sehr, sehr stark rückläufig.
Ja, es gibt auch nichts, weder im PEP noch in den Riemarkaden noch am Flughafen, was ich nicht irgendwie anders kriegen könnte. Ich habe keinen Reiz, dorthin zu gehen. Das bedeutet einfach nur, ja.
So. Ja, für dich ist das Stress.
Für mich ist es Stress letztendlich.
Und letztendlich musst du dann mit deinem pubertierenden Rotzlöffel, der überhaupt keinen Bock hat, der am liebsten vorm Rechner sitzen bleiben würde,
musst du dann irgendwie
Schuhe kaufen oder sowas. Das ist ja Hölle.
Ja, ist wirklich die Hölle.
Ja, stimmt. Das ist schon richtig. Andreas, du hattest doch die These, dass diese Kennzahl Same-Store-Sales. Same-Store-Sales, also das heißt Wachstum auf derselben Fläche versus Wachstum einfach durch Flächenaddition, dass das extrem aufgeblasen worden ist von den verschiedensten Einzelhändlern.
Ja, da haben sich Frank Röbers und ich irgendwie in den letzten beiden Dekaden immer maßlos aufgeregt darüber, wenn die angeblichen Wachstumssprünge der Großfilialisten, egal welcher Zunft oder welcher Branche angehörend, nicht flächenbereinigt veröffentlicht haben. Also die haben einfach gesagt, okay, aus 100 Euro Umsatz haben wir 110 Euro Umsatz gemacht, haben aber verschwiegen, dass sie aus 10 Märkten 11 gemacht haben. Der Umsatz dann eben nicht flächenbereinigt war. Mhm. Und das, was man jetzt in den USA erlebt, das ist ja wahrscheinlich nur ein paar Jahre früher eintreten, bis es dann zu uns kommt.
Ja.
Dieses ungebremste Flächenwachstum hat es bei uns eh nicht gegeben, Stichwort Walmart, ne? Weil bei uns einfach nicht so viel Fläche vorhanden ist.
Ist auch zu teuer.
Und sehr viel restriktiver damit umgegangen wird, auch von den Genehmigungssituationen von der staatlichen Kontrolle, sage ich jetzt mal, konnte sich ja Walmart eben nicht an jeden Autobahnzubringer einfach mal mit so und so viel Quadrattausend Metern hinpflanzen.
Ja.
Und haben damit auch so einen Effekt, den sie gebraucht haben, im logistischen Bereich nicht hinbekommen und konnten das nicht profitabel betreiben. Aber ich glaube schon auch, dass es bei uns die Flächenproblematik auf Sicht der nächsten Jahre ein Thema werden wird. Ja, ist aber nur eine steile Behauptung von mir. Kenne mich da nicht wirklich aus.
Es deckt sich schon auch mit der Analyse, die Atlantik gefahren hat und die dann mal gesagt haben, wie viel Quadratmeter Shopping Center es eigentlich pro Kopf gibt. Moment, das ist.
Aber es ist gar nicht mal.
In Deutschland liegen wir sehr weit hinten. In den USA gibt es 23,5, in Kanada 16,4, dann kommt ein großer Sprung nach Europa, 4,6 in UK und in Deutschland noch nicht mal knapp halb so viel mit 2,4.
Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Umwidmung von Flächen. Ja, wenn du dir die Verkaufskanäle anschaust, dann das, was früher als Malls oder als Großflächenmärkte gebaut worden ist, das wird halt jetzt als Logistikcenter gebaut.
Das also ist mal eine schöne
Die Flächennutzung ist, schön, ist nach wie vor da, nur sie hat halt keine glitzernden Eingänge, sondern irgendwelche Rolltore für LKWs.
Genau.
Ja, ist das so. Also ja, wenn du heute stimmt. mal schaust.
Hier um die Ecke ist doch Amazon, wie heißen die hier, Amazon Fresh oder wie das heißt?
Ja.
Die haben hier um die Ecke ihre Logistikhalle hingebaut.
Ja, und an jedem strategischen Autobahn-Hub entsteht ein Logistikcenter zurzeit. Mhm. Wenn du dir mal Bad Hersfeld anschaust,
ist ja
in alle vier Himmelsrichtungen. Mit
Logistikcentern, Wahnsinn.
Genau, dann kannst du da einfach in Stein gemeißelt sehen, wie der Sprung vom Handel zum Onlinehandel stattfindet.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Meine Mutter hat lange Zeit südlich von Augsburg gewohnt oder zwischen Augsburg und Landsberg am Lech, um genauer zu sagen, in Graben. Und das ist ein total kleines, verschlafenes Nest. Wirklich eine kleine Kommune mit, glaube ich, 3000 Einwohnern oder 3500. Und da hat sich jetzt Amazon im Norden des Dorfes niedergelassen und hat
ein
riesen Logistikcenter dorthin gebaut, in Graben, genau. Es liegt an der B17.
Ja.
Und im Zuge dessen sind jetzt drei weitere riesengroße Logistikcenter dort gebaut worden. Das ist unglaublich, was das für Riesenhallen sind. Ja, das stimmt schon.
Also es gibt, um mal ein bisschen wieder den Bogen zu unserem Kernthema zurückzukriegen, eine heute auf der Welt und N24 veröffentlichte Studie von der VDI, eine Erhebung zur Modernisierung der Produktion aus 2015, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut. Es gibt bereits einen statistisch und in Zahlen belegbaren Trend der Reindustrialisierung in Deutschland. Fand ich super spannend.
Das ist spannend,
bedingt durch IoT und Industrie 4.0, also Stichwort Digitalisierung. Mhm. In dem Zusammenhang gab es auch eine Grundsteinlegung in Nordrhein-Westfalen, irgendwo im Ruhrpott war das, wo ein Unternehmen eine Fabrik ansiedelt mit 2000 Mitarbeitern, die da beschäftigt sein wird, zurück in die Heimat, weil die Digitalisierung einfach die individualisiertere Produktion möglich macht, ohne hochspezialisierte Fachkräfte dazu brauchst und die Auslagerung in Billigproduktionssektoren nicht mehr notwendig ist, weil das Massengeschäft, wissen wir ja alle, vielfachsterweise einfach auch ein Stück weit ins Longtail-Business übergegangen ist. Mhm. Und sie ist plötzlich wieder rentiert, in Deutschland zu produzieren, auch mit unglaublichen Effekten. Also im Fahrzeugbau beispielsweise hat man eine Verlagerung in den letzten Jahren von 18% in allgemein andere Länder gesehen. Da gibt es jetzt einen gegenläufigen Rückkehrtrend, der immerhin schon 12% also von 18%, die außer Landes produziert worden sind, 12% mittlerweile wieder innerhalb des Landes. Im Bereich elektrische Ausrüstungen gab es 24% Verlagerung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Da gibt es auch eine Rückkehrquote von 4%. Im Bereich chemischer Erzeugnisse waren es mal 16%, sind immerhin schon 6% wieder zurückgekommen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Die Studie sagt ganz klar und eindeutig, die Grundlage dafür sind Digitalisierungsthemen, die einfach die hohe Komplexität in Produktionsprozessen in ganz anderer Weise heute darstellen oder möglich machen und es nicht mehr notwendig macht, eben außer Landes zu gehen. Mhm. Weil so eine hohe Effizienzsteigerung, das ist eigentlich das Kernthema, mhm. was damit verbunden ist, es möglich macht, die in Anführungsstrichen höheren Lohnkosten entsprechend mitzudeckeln.
Ja.
Ja. Finde ich das super.
Ist spannend. Mhm. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, wollen wir heute noch ein Fass aufmachen, weil ich fände es mal ganz auch interessant, ein bisschen darüber zu sprechen, was das Thema Digitalisierung an Einfluss oder möglichen Einfluss hat auf den Arbeitsmarkt, aufs Arbeiten in der Zukunft. Hier kommt auch ein bisschen das Thema künstliche Intelligenz mit ins Spiel, hier kommt das Thema Roboter ins Spiel. Oder wollen wir das in die nächste Sendung mal überführen?
Arbeitsplatzvernichtung. Das sollten wir uns, glaube ich, mal länger mit beschäftigen.
Ja, weil da gibt es schon auch sehr, sehr interessante und wichtige Aspekte, die man mal diskutieren sollte.
Ist ganz interessant, sehen das Thema, jetzt steige ich doch ein, aber es ist eigentlich Quatsch. Aber ich sag bloß mal die Zahl, weil ich das nachher auch im Pick habe. Tatsächlich wird das kulturell sehr unterschiedlich gesehen. In Deutschland glaubt man ja eher, dass Arbeitsplätze vernichtet, also die Mehrheit glaubt, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. In China zum Beispiel ist tatsächlich so, die Chinesen glauben, glaubt die Mehrheit, dass massiv Arbeitsplätze entstehen werden durch Digitalisierung.
Ja, nicht zwingend. Also der Chef von Alibaba, das ist ja quasi so das chinesische Amazon-Pendant, der Jack Ma ist es ja, der hat jetzt auf dem Vortrag sich zum Thema künstliche Intelligenz geäußert und der hat eine ganz klare Forderung. Er sagt, Maschinen sollten nur das tun, was Menschen nicht können. Und er glaubt, alles andere führt tatsächlich ins Verderben und wird die sozialen Konflikte in den nächsten 3 Jahrzehnten so massiv anheizen und so massiv Einzug halten in alle Branchen und Lebensbereiche, dass er sogar davon ausgeht, dass das wirklich ganz heftige Konsequenzen haben wird, weil er halt sagt, die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz kombiniert mit der steigenden Lebenserwartung wird schlicht und einfach dazu führen, dass die immer älter werdenden Arbeitskräfte um immer weniger Jobs kämpfen müssen. Ja, und wenn man das nicht möchte, muss man einfach nach Möglichkeiten suchen, wie man das abfedert. Also man muss schlicht und einfach auf dieses Thema vorbereitet sein und es nicht einfach auf sich zukommen lassen. Und er hat so scherzhaft gesagt, in 30 Jahren wird das Cover des Time Magazins für den besten CEO des Jahres höchstwahrscheinlich ein Roboter sein.
In wie vielen Jahren?
In 30. Ich glaube, so lange wird es gar nicht mehr dauern.
Nein, ich glaube auch nicht.
Dafür hat der amerikanische Finanzminister, ist er das? Dieser Goldman Sachs-Typ, den der Trump eingestellt hat, ja neulich gesagt, also in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird künstliche Intelligenz überhaupt gar keine Rolle spielen. Mhm. Das sieht er alles gar nicht.
Ja, ich denke, sehen die also so von meinem Gefühl her, da muss man sich tatsächlich natürlich noch ein bisschen einlesen und nochmal ein paar Positionen auch verstehen, die ja nicht unterschiedlicher sein könnten bei dem Themengebiet. Da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Aussagen dazu. Aber mich erinnert es so ein bisschen auch an das damalige Emporkommen des E-Commerce. Also das haben auch viele erstmal belächelt und gesagt, ja, so das Online-Kaufen, wer wird dann irgendwelche Waren mal online kaufen? Ja, also das ist doch alles Quatsch. Also das wird sich doch auch nicht wirklich durchsetzen. Ne? Also ich habe doch hier einen Laden um die Ecke, da gehe ich hin und kaufe das und hab's dann auch sofort. Ne? Und warum sollte ich da jetzt einen Computer anschmeißen und dort irgendeinen Online-Shop besuchen, die mir das dann Paket zu schicken, dann bin ich nicht zu Hause und dann geht das wieder zurück oder ich muss zur Post fahren. Es dauert doch alles viel länger, bis ich mein Produkt in den Händen habe und mit dem bezahlen, das ist auch alles noch nicht so klar und geklärt. Und
wird nie funktionieren.
Und es wird nie funktionieren. Und wenn ich heute schaue, wenn ich die Wahl habe, etwas online zu kaufen oder stationär zu kaufen, ist meine präferierte Wahl immer online, weil dieses System einfach mittlerweile so verfeinert wurde und für mich so gewohnt ist, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke. Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit geworden heute, ja. Und gerade jetzt mit Prime Now hier in München, wo ich mir einfach alles in einer Stunde oder in 2 Stunden oder einen Großteil des Sortiments anliefern lassen kann, das funktioniert einfach. Ja, und ich meine, Amazon-Chef Jeff Bezos wird ja auch nicht müde, da ständig weiter drüber nachzudenken, wie er das noch verbessern kann.
Ja.
So, und so erinnert mich das ein bisschen dran. Ich weiß nicht, ob's, also ich glaube schon, dass es massiven Einfluss haben wird auf die Arbeit später und auf den Arbeitsmarkt insgesamt. Aber in welcher Ausprägung.
Die interessante Frage ist genau, wie das funktioniert.
Wie das funktioniert und wie man als Gesellschaft sowas auch, wie man auch damit umgeht und sich ein Stück weit darauf präpariert, finde ich schon ein paar Überlegungen wert. Das würde ich ganz gerne auch mal ein bisschen zusammentragen wollen, weil das im Kontext dieser ganzen Digitalisierung einfach mit dazugehört.
Ja.
Also ich bin da noch wesentlich pessimistischer als du.
Ja?
Ja. Aber du bist heute auch nicht gut drauf.
Nee.
Entschuldigung. Ja, also es gibt ja mittlerweile schon ernsthafte Studien. Also Forrester zum Beispiel, die haben gesagt, bereits 2021 werden 6% aller Jobs in den USA von Robotern übernommen. Ja, vom LKW über den Taxifahrer, über Servicekräfte, das wird alles ersetzt werden.
Man müsste sich mal anschauen, wie das in der Landwirtschaft gelaufen ist. Denn die Landwirtschaft ist ja bis vor dem Krieg oder sowas wahnsinns personalintensiv gewesen. Es gab Heere von Wanderarbeitern in Deutschland und inzwischen wird das ja alles maschinell gemacht.
Ja, und ich denke,
da sind diese Sachen ja schon vor Jahrzehnten. Ist da der Umschwung gelaufen. In der DDR war das viel rumpeliger. Da war die Landwirtschaft noch bis zur Wiedervereinigung wahnsinns personalintensiv. Die LPGen hatten alle Riesenflächen und hatten hunderte von Mitarbeitern. Und da hatten die Betriebe hier schon nur zwei Handvoll und ein paar Erntehelfer, die dann mit angefasst haben, wenn wirklich der Punk abgegangen ist. Also das wäre mal sehr interessant, mal so einen historischen Vergleich zu ziehen, was ist da eigentlich passiert und wo sind die ganzen Leute untergekommen, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, weil die machen heute ja auch alle irgendwas und es sind ja viel mehr Leute in Deutschland inzwischen im Arbeitsmarkt aktiv, als das noch vor 100 Jahren der Fall war und die Bevölkerung ist viel größer. Also das sind wirklich ganz interessante Fragen, das muss man vielleicht so ein bisschen angehen.
Es sollte einen, denke ich, auf alle Fälle schon hellhörig machen, wenn Leute, die ganz tief in dem Thema drinstehen, wie Elon Musk beispielsweise, ja, mit seinem Unternehmen Tesla und einigen anderen, die er noch macht, das ist ja ein strikter Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Ist ja jemand, der das einfordert und sagt, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen, weil genau dieses Szenario eintreten wird. Und es gibt jemanden wie ein Bill Gates, der unlängst das Thema aufgebracht hat, Robotersteuer. Wir müssen Roboter besteuern.
Ja, wenn die Wertschöpfung nicht mehr von Menschen vorgenommen wird.
Genau.
Die interessante Frage ist, dient es den Menschen hinten dran überhaupt noch?
Weiß ich nicht.
Wovon kaufen wir es? Und dann ist schon was mit der Wirtschaftsweise nicht in Ordnung, uns umzustellen. Naja, so sieht's aus.
Aber die Aspekte sollten wir mal beleuchten.
Genau, aber jetzt schieben wir den Konsum an und picken noch ein bisschen was.
Genau. Wer fängt an mit den Picks?
Sind wir schon bei den Picks?
Ja, außer du hast noch ein Thema.
Da habe ich jetzt bloß so schlagartig drauf übergeleitet, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe. Aber
ich glaube, der Andreas ist ein bisschen unter Zeitdruck und muss weiterarbeiten. Die Kollegen gehen hier auch schon ständig ein und aus im Büro. Es wird zusehends unruhig.
Achso, ich habe hier mit meinen Links noch gar nicht angefangen.
Na, dann fang mal an. Dann mach mal.
Den einen haben wir schon vorgezogen. Den haben wir gleich hier die Märkte-Geschichte.
Schau mal auf deine Liste drauf. Such dir gerne noch was raus.
Ja, kann ich auch beim nächsten Mal bringen, aber es gibt so ein paar Sachen, die da noch mit reingepasst haben. Stichwort vernichtet Digitalisierung Arbeitsplätze oder schafft sie welche?
Das lass uns mal auf die nächste Sendung nehmen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen umfangreicher und da kann man sicherlich auch noch ein paar ganz interessante Informationen zusammentragen, die wir dann auch zur Verfügung stellen können.
Ja, okay, gut, dann habe ich meine Themenliste fürs nächste Mal schon voll.
Hey, sehr vorbildlich, Herr Wenninger.
Dann machen wir mit den Picks tatsächlich weiter, oder?
Komm, ich empfehle mal was.
Also empfehle mal
was. Ich habe nämlich zwei Sachen, die ich empfehlen will. Das eine ist ein Podcast. Und zwar.
Du als Nicht-Podcast-Hörer
empfiehlst deinen Podcast. Ich als Nicht-Podcast-Hörer. Ich empfehle jetzt auch nicht den Podcast per se, weil den, den kenne ich zu wenig. Nein, diesen hier, den kenne ich zu wenig, Digital Kompakt. Aber es gibt in Digital Kompakt eine sehr interessante Folge, die wir auch verlinken. Und zwar die Folge 6, Medien digital, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist ein Gespräch mit Donata Hopfen, die bei Springer zuständige Geschäftsführerin für die Bild ist. Verlagsgeschäftsführerin für die Bild, und die ein bisschen erzählt, wie man bei der Bild-Zeitung mit Bezahl-Content arbeitet und wie die Bild-Zeitung mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten und Herausforderungen umgeht und umgegangen ist und worauf sie besonderen Wert legen. Und recht interessant finde ich die Herangehensweise und auch die Denkweise. Die geht halt nicht her und sagt, wir erschlagen alles mit Systemen, sondern die hat einen sehr, sehr differenzierten Blick auf die Dinge und steckt sehr stark im Tagesgeschäft und kennt das Tagesgeschäft auch sehr, sehr gut. Das ist so nicht typisch Management im Großkonzern. Mhm. Das ist doch ein Beitrag, der sich extrem lohnt. Man kann ihn auch relativ schnell hören, weil der Podcast hat tatsächlich nur keine 40 Minuten. Eigentlich ist das gar kein richtiger Podcast und eigentlich lehnen wir das ab, aber hört euch mal an, was die Frau Hopfen zu sagen hat, und versucht doch mal, diese Sichtweise der Dinge erstens aufs eigene Unternehmen anzuwenden und zweitens auf die Unternehmen eurer Kunden anzuwenden. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr interessante und sehr spannendes Experiment.
Also ich würde da den Podcast nicht nur auf diese eine Folge reduzieren wollen. Ich habe den auch tatsächlich abonniert, jetzt gar nicht abgestimmt mit dir. Mhm. Die haben ja schon wirklich viele Folgen an den Start gebracht zu den unterschiedlichsten Themen. Und der ist allgemein hörenswert. Also den kann man sich ruhig in seinen Podcatcher hier reinlegen.
Ja.
Den macht übrigens der Joel Kaczmarek. Das ist der Herausgeber und ehemalige Chefredakteur von Gründerszene.de. Mhm.
Also das ist auch eine recht interessante
Plattform. Fässt sich sehr viel auch mit Digitalthemen, ja, und E-Commerce und so, ja, weiter. Ganz interessant.
Jetzt habe ich noch einen zweiten Pick. Und zwar ist das eine Studie, die tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, für umsonst verfügbar ist. Und zwar ist das interessant für alle, die sich mit China beschäftigen.
Auf Papier.
Ich habe sie hier auf Papier, aber es gibt tatsächlich einen Link dazu. Mhm. Die sich mit China beschäftigen, womöglich Geschäfte in China machen oder machen wollen oder mit Chinesen zusammenarbeiten oder arbeiten wollen. Und vielleicht ist das für viele Ingram-Mitarbeiter inzwischen auch eine richtige Entschuldigung, den Seitenhieb, aber den musste ich jetzt mal bringen. Okay, das ist eine Studie Deutschland und China, Wahrnehmung und Realität. Und die ist interessanterweise von Huawei erstellt worden in Zusammenarbeit mit der Universität Essen, Duisburg-Essen und TNS Mnet. Was die da machen, ist, sie befragen Entscheider, politische Entscheider, Unternehmensentscheider und breite Bevölkerung zu wirklich ganz unterschiedlichen Themen, Wirtschaft, Politik, Kultur, wirklich alles Mögliche. Und stellt dann gegenüber, wie denken die Chinesen, wie denken die Deutschen, was denken die Deutschen über die Chinesen und was denken die Chinesen über die Deutschen. Mhm. Und da gibt's so ganz interessante Resultate. Und weil das hier auf Papier ist, wie ich das habe, habe ich noch gelbe Zettel reingeklebt und kann mal so ein paar Dinge highlighten, die ich recht interessant finde. Zum Beispiel die unterschiedliche Wahrnehmung in den einzelnen Ländern, wenn man die breite Bevölkerung fragt. Also die haben da aufgeführt, so die Top-Marken, die Top-chinesischen Marken, die in Deutschland bekannt sind, und die Top-deutschen Marken, die in China bekannt sind. Und was total interessant ist, ist das Gefälle, was es da gibt. Also die bekannteste chinesische Marke in Deutschland ist tatsächlich Lenovo.
Lenovo,
mit einer Bekanntheit von 36%, also so in der allgemeinen Bevölkerung. die hat sich gesteigert, und die machen die Studie schon seit Jahren, die hat sich gesteigert von 2014 von 30%. Also das nimmt stark zu. Die zweitbekannteste Marke mit 30% ist Huawei. Dann bricht das schon runter auf 15%, kommt Alibaba, dann kommt Yingli Solar mit 12, dann SAIC, S-A-I-C, also die Automarke, chinesische Automarke, du kennst die nicht.
Die kenne ich gar nicht, ne?
Ja, die, mit 6%, kein Wunder.
Habe ich noch nie gehört.
Tsingtao Bier, das kennst du jetzt wieder?
Nee.
Auch nicht, mit 6%, das gibt es beim China immer. Und so bricht das dann halt runter. Wenn man sich das Bild dann umgekehrt anschaut, ist total interessant. Die bekannteste Marke in der Breite bei der chinesischen Bevölkerung ist BMW.
BMW oder Mercedes, BMW, hätte ich jetzt getippt. Ja.
BMW mit 89%, das kennt fast jeder. Dann kommt Mercedes mit 88, Volkswagen mit 87.
Lauter Automarken.
Siemens mit 82, Siemens, Adidas mit 76, Nivea mit 64. Und in Deutschland bricht das gar nicht so runter, denn die in den 2, 4, 6, 8, 10, als auf dem 11. Platz ist die SAP mit 20% in der chinesischen breiten Bevölkerung. Die SAP bei Business und Politikentscheidern tatsächlich bei 63%. Also man sieht da ein enormes Gefälle, und da sind lauter solche Zahlen drin. Da ist auch diese Zahl hier, dass die Chinesen die Digitalisierungschancen für Arbeitsplätze und viel optimistischer sehen als die Deutschen. Jeder, der sich mit China befasst, hat da wirklich, es ist unglaublich umfangreich. Man kann es sich runterladen auf einer Seite, die heißt www.huawei-studie.de. Jeder, der sich mit China beschäftigt und mal wissen will, was da so geht und wie man das so sieht, oder jeder, der mal auch sich dafür interessiert, wie sehen uns eigentlich die anderen, was ja deutlich interessant ist, der sollte sich das mal runterladen und ein bisschen drin schmökern. Man muss das wahrscheinlich nicht von A bis Z lesen, aber es ist schon wirklich sehr interessant. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, also was mich am meisten verblüfft hat, ist, dass ein Unternehmen wie eine Huawei, die ja sehr aggressiv irgendwie auf den deutschen Markt kommen und hier auch in der IT irgendwie sehr, ja, sehr laut unterwegs sind, tatsächlich, was die so an, ja, ich sag mal, Grundlagenforschung tatsächlich im Hintergrund treiben, was man so gar nicht kennt und was aber tatsächlich zugänglich ist.
Ja, hätte man jetzt nicht erwartet, dass Huawei so eine Studie
durchführt. Nein, hätte ich nie im Leben erwartet.
Und das seit Jahren.
Und das ist auch was so mein Bild von der Huawei, also ich sehe die dann schon mal deutlich anders. Also wenn ein Unternehmen für sowas massiv investiert über Jahre, da, denen ist schon nicht scheißegal, was so nee, hier passiert. Die haben
schon ein paar klare Ziele
vor Augen, die, ne? und was die so wollen. Mhm. Genau. So, jetzt ihr.
Andreas, hast jetzt, du was eingetragen? Nee,
du bist dran.
Bitte?
Du musst mal. Jetzt musst du mal.
Ich wollte eigentlich den Abschluss machen. Ich hätte einen schönen Abschluss. Aber wenn du nichts hast, ziehe ich es natürlich vor.
Doch, ich hab so viel, dass es für 20 Sendungen reicht. Also beim letzten Mal durfte ich ja schon bloß einen von dreien. bevor ich loslege, würde ich nochmal auf eine Statistik eingehen, die du vorgestern gepostet hast, oder dein Schattenmeier-Bot, Christian. Mhm. Die fand ich auch sensationell. Da gibt's von LinkedIn, oder zumindest von denen verbreitet, ein schönes Bild, das heißt Number of Years It Took for Each Product to Gain 50 Million Users. Ja. Mhm. Und Airlines, 68 Jahre hat es gedauert, bis die ihren 50. Kunden wahrscheinlich
begrüßt haben.
Zum Vergleich, Automobil 62 Jahre, Telefon 50 Jahre, elektrisches Licht hat immerhin 46 Jahre gedauert, bis 50 Millionen Nutzer da waren. Ne? Kreditkarten nur 28 Jahre. Computer 22 Jahre, bis 50 Millionen Nutzer da waren. Das Symbol kann ich nicht lesen. Notebooks, interessanterweise, also 22 Jahre für PC, ne? Mhm. Und nur 14 Jahre für Laptop. Das
ist interessant.
Ja, Notebooks ist deutlich. Nee,
Entschuldigung, Quatsch. Ne? Television, ich habe das Symbol falsch verstanden. Television 22 Jahre, PC 14 Jahre. Aber jetzt wird es so richtig heftig. Ja. Cellphone 12 Jahre. Internet 7 Jahre. Mhm. Und jetzt Achtung, PayPal, 5 Jahre, 50 Millionen User. Das ist der Hammer. Und könnt ihr euch nur erinnern, wie Gott und die Welt mir inklusive damals gerätselt haben, what the hell Google davon hat, YouTube zu kaufen? Mhm. 50 Millionen User in 4 Jahren.
Mhm. Die du bespaßen
Facebook,
kannst.
Ja. Facebook, 3 Jahre.
Noch schneller, ja.
Twitter,
2 Jahre.
Mhm. Wobei ich da Facebook interessanter finde, weil die Geld verdienen.
Das stimmt, ja.
Also Hammer, ne? Mhm. Absolut, ja. Hammer. Finde ich unglaublich. So, zu meinem
Pick. Das sind alles digitale Produkte, die letzten gewesen. Genau. Ne?
Ja. Ja, klar. Ich meine, es ist ein bisschen schräg, weil hier reden wir ja schon über Investitionsgüter versus
Flugzeug versus Twitter-Account.
Kein, ja, genau. Aber na gut.
Es ging natürlich auch schneller, die Internetinfrastruktur aufzubauen. Das wäre mal eine interessante Gegenüberstellung. Wie lange hat es gedauert, die Internetinfrastruktur zu bauen versus die Elektrifizierung? Weil ich kann mich erinnern, in dem Haus, in dem ich wohne, ist bis in die 50er Jahre nicht elektrifiziert gewesen. Da war elektrifiziert irgendwann in den 50ern. Mhm. Und das ist mitten in München. Mhm. Und in Giesing habe ich neulich gelernt, war auch in so einer ähnlichen Zeit die Anschluss ans an Wasser und Kanalisation. Also sehr, sehr spät. Das sind halt so riesen Infrastrukturgeschichten, die über wahnsinnig lange Zeit aufgebaut werden. Und wenn überall sobald überall Strom liegt, ist es ja einfacher, überall einen Server hinzustellen. Also jetzt theoretisch zumindest. Oder ein Telefon.
Ja, und
oder wenn überall Telefon liegt, geht natürlich anders schneller. Aber es ist spannend. Es ist echt spannend.
Wenn ich dieses Bild jetzt quasi mal noch ein Stück weiter reflektiere und sage, okay, gut, diejenigen, die also in der Welt der physischen Produkte sind, haben zwangsläufig, würde ich jetzt fast mal sagen, einfach länger gebraucht. Und die in der Welt der Bits und Bytes sind, also mit hohen Skalierungseffekten und letzten Endes auch halt weniger Investitionsbedarf für Produkte, sind einfach deutlich schneller. Und wir dann noch eine zweite Statistik daneben legen, nämlich die Statistik der Kosten pro Gigabyte auf die Jahre verteilt. Oh,
die habe ich bei dir gesehen, die ist super.
Genau, das zeigt schon relativ deutlich das Dilemma der Wertschätzung von physischen Produkten. Also 1980 hat ein Gigabyte noch $438.000 gekostet. 1985 $105.000, 1990 $11.000, im Jahr 2000 schon nur noch $11,
boah,
im Jahr 2005 $1, 2012 $0.1, 2014 $0.03, also $0.03 Cent. Ne? Mhm, oder doch Cent haben
ja,
wir.
Ja, klar.
So, und jetzt dreht sich's, und das ist fundamental meines Erachtens nach für jegliche Betrachtung von Business heutzutage. Seit dem Jahr 2015 ist Speicher for free. 15 Gigabyte bei Google, 10 Gigabyte in der Dropbox, glaube ich, 5 Gigabyte bei Amazon und so weiter. Mhm. Ich meine, das ist ja nicht luftleer. Da laufen ja irgendwo Rechner für teuer Geld in Rechenzentren. Und das heißt, in den Geschäftsmodellen spielt das physische Produkt zunehmend weniger eine Rolle. Und das haben wir ja auch in der IT in den letzten 10 Jahren gesehen, dass es hin zu Services und Dienstleistungen gehen, Stichwort Managed Service. Die Ausgestaltung der Dienste ist wesentlich wichtiger als die Frage, auf was läuft sie. Das Gleiche erleben wir gerade im Automobilbereich.
Sehr gut,
da wollte ich genau drauf rein. Die Services, die ich im Tesla erlebe, sind für mich heute viel, viel kaufentscheidender als wie die Frage Fahrwerksqualität. Das muss einen gewissen Range meines Geschmacks bedienen, aber ansonsten ist mir wurscht, was für eine Marke das da drauf klebt. Ähnliche Wege gehen ja oder anfangen tun ja jetzt auch Audi, haben wir das letzte Mal schon erwähnt, mit ich kriege eine Vollausstattung, kann sie mir per App freischalten. Da werden wir sicherlich noch einiges an Evolution in den nächsten Jahren sehen, um ein bestehendes Geschäftsmodell ein bisschen zu transferieren. Aber was will ich eigentlich aussagen? Dieser Schritt der Reindustrialisierung, den wir hier sehen, der wird einen Beigeschmack meines Erachtens nach beibehalten oder wie soll ich sagen, es wird nicht mehr wegzudiskutieren sein. Das physische Produkt wird im Prinzip nur noch zum Hygienefaktor und zur Trägerrakete, aber die Services und der Nutzen oder der individuell konfigurierbaren Output für mich selber, das ist das Entscheidende, ja. Oder das sind die USPs.
Ja, das ist sehr interessant. Sehr interessanter Punkt. Ja.
Naja, ich wollte ja was zu meinem Pick sagen.
Ja, nee, das glaube ich, rundet das die heutige Sendung und heutige Folge einfach auch nochmal ein Stück gut ab, ja. Finde ich. Wir haben viel darüber gesprochen, warum es für viele Unternehmen so eklatant wichtig ist, sich auf die Reise zu machen und diese digitale Transformation in Gang zu setzen, immer mit dem Ziel eben neue Services zu kreieren, neue Geschäftsmodelle an den Start zu bringen, wohlwissend darum, dass mitunter eben das physikalische Produkt, die Hardware sozusagen dahinter, einfach immer mehr an Wert verliert.
Ja, und ich will aber trotzdem meinen Pick noch sagen.
Ja, natürlich.
Unbedingt.
Klar, darfst du.
Also ich empfehle heute You Can Book Me. Das ist ein kleiner digitaler Helfer, der Folgendes macht. Also kann man sich online konfigurieren und bildet im Prinzip den Prozess der Terminbuchung ab. Der ist bei uns in den Signaturen drin. Das heißt, wenn ich jemanden eine E-Mail schicke, man kennt das, ne? Also bisher Terminvereinbarungen liefen so ab oder laufen vielfach immer noch so ab. Man macht irgendwie gequält drei Vorschläge, immer einen Blick in den Kalender, tippt sie ins Mail ab. Oder auch Assistenten oder Assistentinnen machen das. Dann wird hin und her gemeldet und irgendwann hat man dann Übereinkunft über einen Termin. Das ist You Can Book Me. Also schreibt man youcanbook.me. Tool macht Folgendes. Es verbindet deinen Kalender und lässt dir die Möglichkeit, den Workflow des Buchens zu konfigurieren, also auch zu individualisieren mit Logo, mit wie du halt die einzelnen Mail-Prozessschritte sprachlich haben willst. Und versetzt dein Gegenüber in die Lage, du klickst da einfach drauf. Derjenige, diejenige hat dann einen direkten Einblick in meinen Kalender, wann ich freie Slots habe. Natürlich, die belegten Felder sind anonymisiert. Und klickt in die freie Zeit hinein und kann dich dann quasi buchen. Das ist nicht so ganz neu, das gibt's schon von anderen Anbietern. Aber was dieses Tool jetzt wirklich abrundet, ist halt perfekte APIs zu deinem Kalender, sei es Google, sei es Outlook oder was auch immer man im Einsatz hat. Und vor allem das Einbetten in eine eigene CI-Landschaft. Also es kommt halt aus einem Gust, marketingtechnisch gesehen, daher und nicht wie ein Third-Party-Unternehmen daher. Und gibt vor allem auch den Gegenüber die Möglichkeit, jederzeit Termine zu canceln, zu verschieben. Also das Doing ist sehr, sehr einfach. Und kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe jetzt gerade gestern Abend nochmal die Statistik angeschaut, kann ganz klar sagen, eine Nutzung pro Tag von Kunden oder potenziellen Kunden. Pro Tag.
Ja. Mhm.
Also das ist einfach auch für Ansprechpartner, die, was weiß ich, zwei Monate später mein Mail nochmal aufmachen und jetzt soweit sind, aus welcher Motivation heraus auch immer, sehr, sehr einfach, ohne dass sie nochmal anrufen müssen oder mailen müssen, klicken sie einfach auf den Link und tragen sich ein und Ende Gelände. Ja. Man kann auch noch Themen definieren, also sagen, was für eine Art von Termin willst du? Also wir haben gesagt, ein einfaches Telefonat, 30 Minuten oder eine ausführliche Online-Demo zum bestimmten Thema. Also wir haben verschiedenste Themen noch angeführt, die mit unterschiedlichen Zeiten hinterlegt sind und angeklickt werden können, sodass du auch eine gewisse Kategorisierung in den Terminen hast. Du kannst auch deinen Kalender so konfigurieren, dass das Thema An- und Abfahrtzeiten von deinen eigenen Terminen berücksichtigt sind oder dass du sagst, ich möchte halt mindestens die und die Zeiten pro Tag einfach auch mal was arbeiten können und nicht einfach nur verplant werden. Ja. Das geht natürlich alles. Und für uns cool. Sehr liebgewonnenes Tool, weil es eine unglaubliche Entlastung von nervigen administrativen Ping-Pong auf beiden Seiten bringt.
Genau. Kostenpunkt $10 pro Monat. Ich habe gerade nachgeschaut.
$9
So, ich habe jetzt Dollar geschaut, sind 9 Euro im Monat. Wenn man es das ganze Jahr bucht, kostet es 98 Euro fürs 98 Euro fürs ganze Jahr. Erzeugt auch einen schönen Kalendereintrag. Man geht halt im Prinzip sofort in Echtzeit. Wird eine schöne E-Mail als Zusammenfassung ausgelöst, die beide Seiten bekommen. Und es funktioniert wirklich tadellos. Schickt einen
Reminder vor einem Termin raus.
Ja.
Also ich habe schickt auch einen After-Sales-Fragebogen nach einem Termin raus.
Mhm, echt? Oh, das ist gut. Mhm.
Genau. Ich habe um 13.30 Uhr jetzt auch einen Termin, der auch über You Can Book Me vereinbart wurde.
Echt?
Ja, also das ist einfach großartig, das muss man wirklich sagen. Das funktioniert einfach wirklich prächtig. Sehr schön. Bevor
Herr Meier.
Ja, genau.
Was hast du für einen Pick?
Ja, genau. Ich habe auch noch einen Pick mitgebracht. Diesmal auch kein physisches Produkt, sondern ganz was anderes. Doch bevor ich schließe, würden wir uns freuen über die ein oder andere Bewertung auf iTunes. Da hilft uns einfach immer weiter, dort noch ein Stück weit voranzukommen und Channelcast auch bekannter zu machen. Da wären wir ganz dankbar dafür. Und ich schließe heute mit einem Pick. Das ist eine Top 10. Wir haben heute sehr viel über das Thema Digitalisierung gesprochen. Vielleicht ist der ein oder andere Hardliner hier dabei, der sagt, diese digitale Transformation und dieses ganze Digitalisierungsgedöns, das geht sowieso wieder weg. Das setzt sich sowieso nicht durch. Gibt ja immer Kritiker und da gibt es ein sehr schönes Chart dafür. Und zwar die Hitparade der digitalen Ignoranz. 10 Ratschläge an alle Führungskräfte, die wissen wollen, wie man um das Thema Digitalisierung herumkommt. Und die wollte ich noch zum Abschluss zum Besten geben. Der erste Ratschlag: Haben Sie keine Ahnung von IT und seien Sie stolz darauf. Schließlich gehören Sie ja nicht zu den Digital Natives und finden sich beruflich als auch privat auch ohne diesen elektronischen Klimbim ganz gut zurecht. Zweitens, delegieren Sie das Thema einfach an den CEO. Begreifen Sie Digitalisierung bloß nicht als integrale Querschnittsmaterie, die das ganze Unternehmen erfasst und auch völlig verunsichert. Wozu haben Sie schließlich eine eigene Abteilung, die sich darum kümmern kann?
IT-Leiter.
Genau. Drittens, apropos, sehen Sie in Ihrem CEO weiterhin den Cheftechniker der Firma und erwarten Sie von ihm möglichst wenig zu hören. Schließlich ist IT entweder ein enormer Kostenfaktor oder Quell steten Ärgernisses, wenn wieder mal alles nicht funktioniert. Viertens, marginalisieren Sie das ganze Social Media Gedöns und überantworten Sie es ein paar jungen Praktikanten als Spielwiese, die mit den anderen Abteilungen möglichst wenig in Berührung kommen. Fünftens, lächeln Sie milde über die Versuche von Digitalunternehmen in Ihre Branche vorzudringen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis Ihre Firma die Stellung eingenommen hat, die Sie jetzt innehalten. Halten Sie diesen Vorsprung, jetzt habe ich es klein gemacht, die Sie inne hatten, und holen ein paar Jungs aus dem Silicon Valley nicht über Nacht auf. Sechstens, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Ihnen Big Data Analysen vorgelegt werden. Ihre persönliche Erfahrung zählt mehr und wird Sie auch in Zukunft nicht täuschen. Da können Sie die Daten ruhig in eine ganz andere Richtung zeigen. Siebtens, seien Sie Ihren eigenen Mitarbeitern gegenüber restriktiv in der Bereitstellung digitaler Ressourcen. Die meisten Daten gehen Ihre Leute sowieso nichts an und außerdem sollen Sie arbeiten und nicht mit dem Computer rumspielen. Achtens, glorifizieren Sie die gute alte Zeit, als die Menschen noch miteinander gesprochen und nicht dauernd auf ihre Smartphones geschaut haben. Erst kürzlich haben Sie eine Studie gelesen, dass Vinylschallplatten wieder schick geworden sind und das ist doch ein beruhigendes Zeichen. Neuntens, tun Sie Roboter, AI-Systeme oder Machine Learning als utopische Fiktion ab. Dass Automatisierung einmal Menschen ersetzen wird, sagen Experten schon seit Jahrzehnten voraus. Und seien wir mal ehrlich, nichts davon wurde jeweils Realität. Und zehntens, seien Sie ganz gelassen und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Digitalisierung ist nur einer dieser Hypes, die von den Medien und sogenannten Gurus aufgeblasen werden. Im nächsten Jahr wird keiner mehr darüber sprechen. Damit schließen wir den heutigen Channelcast.
Und können endlich wieder an die Arbeit gehen.
Und sagen, Servus, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, denke ich, in oder hören uns, denke ich, in 4 Wochen wieder.
Der 24.
Mai. Wir haben schon
den 24.
Mai. Der 24. Mai ist terminiert. Wird die nächste Sendung an den Start gehen. Und wir freuen uns, wie gesagt, immer riesig über Feedback. Schaut bei Facebook vorbei. Wir sind dort auch vertreten. Wir haben einen eigenen Twitter-Account. Wir werden jetzt regelmäßig auch Nachrichten in diese beiden Kanäle einstellen zum Nachlesen. Lesenswertes, Interessantes. Handverlesen und kuratiert von uns. Und so hoffen wir einfach, dass ihr gut durch die nächsten 4 Wochen kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Macht's es gut. Und jetzt muss ich noch das Intro spielen, ne? Macht sich ganz gut zum Ende,
oder?
Intro. Das Intro. Outro heißt es.
Outro.
Das Outro. Also los geht's. Ciao.
Tschüss.